denn das wieder für uns? Alkoholfrei. Leg ein Malbuch auch noch dazu, alkoholfrei. Alkoholfreies Bier, nicht sowas.
Voll,
voll,
Presse, Presse, voll, voll, Presse, Presse, Presse.
Genau genommen ist Alkohol immer ungesund. Aber egal, es macht trotzdem Spaß.
Um uns das Leben nicht komplett zur Hölle zu machen, so. Ist ein Glas am Tag in Ordnung.
Was der Beef eigentlich sagen wollte, ist, statt Droge von Rauschgift zu sprechen. Da ist nämlich das Wort Gift mit drin und Alkohol ist toxisch.
So, jetzt habe ich keinen Bock mehr, Beef. Also,
das letzte Mal vom Sommer, das war ich.
Ja, nee, genau, Sommer,
du bist raus. Ich habe dir unterstellt, ich wollte das sagen, und das habe ich gar nicht gesagt.
Howdy ho, herzlich willkommen zur 96. Folge unseres heute total bierseligen Medien- und Presse-Podcasts voll in die Presse. Und das voll in die Presse soll uns heute leiten, denn der Tisch steht voller Bier, das wir uns gleich voll in den Schädel reinschütten wollen und dass wir dann auch ein bisschen darüber sprechen können, die entsprechenden Artikel hier präsentieren und das Ganze nicht komplett dumm machen. Deswegen haben wir Gäste am Tisch, zwei Experten gleich, wie man hört schon am Namen, zum einen den Herrn Palais Allais.
Guten
herzlich
Abend.
Willkommen.
Hallo.
Und keinen geringeren als Herr von und zu Moritz.
Moin.
Moin. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hast du auch, wenn ich damit mal anfangen kann, selbstgebrautes Bier unter dem gleichen Namen sogar mitgebracht.
Genau.
Und damit das Grundkonzept unserer Gastfreundlichkeit sofort durchdrungen. Gäste, die mit vollen Händen kommen, die sind uns am allerliebsten. Aber unabhängig davon haben auch die anderen Nasen, die da werden. Beef Rogers.
Hallöchen.
Prollo Ferrari.
Prost.
Und Herr Sommer heute am Rundfunkgerät.
Moin, moin.
Und meine Wenigkeit, Ben Cartwright, Bier mitgebracht. Also man kann sagen, eine wirklich volle Sendung jetzt schon, wenn ich mir den Tisch anschaue. Und der rote Faden ist ja auch das Bier überhaupt in 96 bzw. 95 vorausgegangenen Sendungen immer gewesen. Wir hatten immer sozusagen das Thema Medien und zwischendurch als Auflockerung Bier. Also jede Menge Bier. Irgendeiner hätte sich die Mühe machen sollen, mal zu zählen, wie viele verschiedene Sorten Bier wir in 95 Folgen getrunken haben. Das kann man nicht wirklich so hochhängen, wie wir das immer machen. Aber heute wird das alles anders. Ich hoffe, ihr Jungs, ihr habt ein bisschen wirklich auch was mitgebracht, um uns über das Bier eine neue Sichtweise zu vermitteln. Und bevor wir das machen...
Wait a minute! Who are you?
Das ist unser schönes Jingle, damit ihr euch vielleicht einfach mal ganz kurz selber vorstellt, mit wem wir es hier heute zu tun haben. Palais Allais. Allais Allais.
Ja, Kollege vom Beef, ich wurde freundlicherweise gefragt, ob ich mein bescheidenes Fachwissen heute bei euch einbringen darf. Und das will ich natürlich versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen zu tun.
Und für die, die es nicht sehen können, weil es hier kein Videopodcast ist, er ist Vollprofi, der hat ein T-Shirt an mit einem Hopfenherz drauf. Also besser geht's gar nicht. Top vorbereitet, der Mann. Moritz, was bringt dich her? Außer, dass wir natürlich alle, glaube ich, gerne Bier trinken und du, wie ich schon sagte, nicht mit leeren Händen kommst.
Richtig. Ich bin ebenfalls ein Kollege vom Beef und vom Palais Allais. Seit sehr langer Zeit Biergenießer, seit ungefähr 6 Jahren Heimbrauer. Unter dem Namen Moritz auch, deswegen dieser geniale Name, den ich mir für heute gegeben habe. Ich habe 3 verschiedene Biere aus meinem Heimbrau-Stack mitgebracht, die ich dann gerne hier in der Runde mit euch teilen möchte.
Also vielen Dank schon mal dafür. Das hatten wir tatsächlich auch noch nie, dass wir hier selbstgebrautes Bier, glaube ich, getrunken haben. Dann mit dem Brauer am Tisch. Also wir kobern seit Jahren immer die Brauereien der Welt an und sagen, ladet uns ein, wir kommen, wir saufen das und machen kostenlos Werbung. Keiner hat es bisher gemacht, deswegen eine Weltpremiere hier heute.
Sehr gut. Ja, ist das sogar eine Doppelpremiere, weil ich hatte nämlich auch noch was im Kühlschrank. Es ist das erste und bislang einzige Bier aus meiner Feder.
Doppelpremiere, das coole Überraschung.
Ja, Gott sei Dank hast du Feder gesagt.
Aber ist das denn ein echtes Palais Allais eigentlich?
Nein, es ist ein belgisches Blond.
Oh, yes.
Mir wurde ein Brausatz letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt und ich bin sehr gerne unterwegs in der Küche, was so Kochen betrifft und auch so Do-it-yourself, was so Zero Waste angeht und sowas. Aber ich bin dann ganz schnell out of order, wenn es darum geht, so dass so die Zeit und der Nutzen ins Missverhältnis kommen. Dazu gehört zum Beispiel Nudeln selber machen und auch Bier. Und deswegen wurde mir das geschenkt von zwei Kumpels und mit einem habe ich dann letzten Sommer dann in meine Küche zitiert, sodass wir das zusammen machen. Und da habe ich dann heute die Flaschen 5 bis 7 von der wahnsinnigen Marge von 10 Flaschen hierher gebracht.
Das ist aber, also vielen Dank schon mal. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Das ist ja richtig gehend exklusiv.
Das ist es.
Und hast du da auch einen coolen Namen dafür ausgedacht?
Habe ich tatsächlich, ja. Also ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich habe ja so eine Sauf-App, ja, wo man seine Biere einchecken kann. Aha. Und du dann auch allen möglichen Trödel dann noch dazu schreiben kannst, wonach schmeckt es, was ist drin, von welcher Brauerei kommt es, mit Bild, mit wem trinkst du das gerade. Und man kann die Biere auch selber anlegen, auch als Homebrew-Typ. Das heißt, du brauchst einen wie auch immer gearteten Brauereinamen, auch wenn du das nur über deinem eigenen Herd kochst. Und den Namen, den habe ich dann tatsächlich nach der Tochter des Freundes, mit dem ich das Bier gemacht habe, benannt, die zwei Mercedes. Monate später auf die Welt gekommen ist. Nicht ganz. Nicht
ganz. Die kleine Palea.
Palinchen. Nein. Aber das seht ihr dann gleich, wenn es dann kredenzt wird.
Ja. Also ganz herzlichen Dank, herzlich willkommen hier in unserem Podcast. Wie gesagt, unser Hauptthema ist eigentlich Medien. Heute mit einem starken Einschlag auf Bier und Geschichten aus der Bierwelt. Und mich würde es wirklich sehr freuen und auch unglaublich interessieren, ein bisschen was über das Bierbrauen auch zu lernen. Vielleicht habt ihr auch so einen generellen Überblick, was sozusagen die Bierwelt hat. Ich habe ja gerade vor der Sendung schon mein Bierbuch mal angepriesen. Das habe ich in den letzten Wochen sehr interessiert gelesen. Obergärig, untergärig, kalt gebraut, warme Brauung und die ganzen Vorgänge, das Maischen und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein Thema, was mich total interessiert, aber wo ich nicht wahnsinnig bewandert bin, außer als Konsument. Deswegen, ich werde auch mit ganz großen Ohren euch gleich zuhören. Und ich weiß, dass der Herr Sammer immer darauf dringt, dass wir aber auch ein bisschen rumteasern, was sonst noch hier heute passieren soll. Deswegen, lieber Sammer, was hast du dir denn da so überlegt aus der Medienwelt zum Thema Bier?
Ja, ich habe zwei schöne Sachen mit. Einmal werde ich euch wirklich sehr wichtig für jeden, weil das auch das Erste-Hilfe-Wissen aufpeppt, werde ich euch einen Artikel präsentieren, wo oder wann Bier ein Lebensretter sein kann. Und wenn die Hörer dann hoffentlich bis zum Quickie durchhalten, werde ich euch auch noch erzählen, warum ein Stammgast in England nach einer Renovierung des Pubs, also seines Lieblingspubs, diesen nicht mehr betreten durfte, obwohl er sich überhaupt nichts hat zu Schulden kommen lassen.
Okay.
Rollo? Ich werde euch gleich aufklären, warum eigentlich das Bier als Fastenspeise zulässig ist, obwohl es ja doch eher ein Genussgetränk ist. Und vorher erzähle ich euch noch über den einen Mann, der in der Fastenzeit 40 Tage lang nur Bier getrunken hat.
Reverse Fasting oder was?
Guter Mann.
Ja, ich habe was, das ist eher eine Warnung, und zwar von der englischen Regierung zum Thema Bier. Da kann ich was zu sagen. Und wenn die Zeit dann noch reicht, das müssen wir einfach gucken, dann hätte ich auch noch was zum Thema deutsche Brauereien, Biervielfalt oder nicht.
Okay. Ja, also ich versuche ja immer hier die skurrilen Themen zu besetzen. Ich habe wieder so eine kleine Liste mit skurrilen Biergeschichten. Mal schauen, ich werde es vielleicht nicht komplett geben, aber das eine oder andere kann man einstreuen. Und dann kleiner Reisetipp, wo es sich hinlohnt, wenn man das Thema Bier mal von einer anderen Seite beleuchten muss. Da gibt es ein neues Museum in Kroatien, was ich sehr witzig finde, was auch irgendwie mit Bier zu tun hat. Darüber hinaus habe ich mir notiert, und das frage ich direkt mal an unsere Gäste, 23. April ist angeblich der Tag des Biers. Sagt euch das irgendwas? Also das habe ich nur jetzt bei der Recherche gesehen, aber vielleicht ist das jetzt auch nichts, was man sich unbedingt rot im Kalender anstreichen muss.
Das ist sowas, was ich immer beim Morgenmagazin dann höre, dass wieder der Tag vom XY ist. Vor einiger Zeit war auch der Tag des IPA-Speziellen. Okay. Deswegen habe ich den mir jetzt nicht angekreuzt als Tag
des Bieres. Für viele ist doch auch irgendwie jeden Tag Tag des Bieres, oder?
Ja, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ne? dass außer im Januar auch sonst gerne mal jeder Tag ein Tag des Bieres sein kann. Also
haben wir dieses Jahr halt einen mehr, das ist eigentlich ein ganz gutes Jahr.
Ja. Ja.
Wie viel Bier trinkt ihr denn so am Tag oder in der Woche? Trinkt ihr jeden Tag Bier oder ist das eher wirklich auch eine Genusssache, die man jetzt nicht jeden Tag sich geben muss? Ich wollte jetzt nicht heimlich fragen, ob ihr Alkoholiker seid, aber...
Ich stehe dazu, nein. Es ist immer ein bisschen davon abhängig. Also wenn man sich so teilprofessionalisiert hat mit Craft Beer, ich weiß gar nicht, das fing bei mir irgendwie so vor 6, 7 Jahren an. Und das ist ja auch eine andere Preislage als jetzt der blaue Zauberwürfel aus dem Rewe zum Beispiel, ne? Und da genießt man das tatsächlich schon eher, ne? Wenn man das mal auf den Literpreis hochrechnet. Ne? Also das bezahle ich teilweise nicht für eine Flasche Wein. Da geht man dann noch anders ran. Und es gibt auch Biere, die kann man gar nicht runtergießen wie ein Glas Wasser oder so. Das geht nicht. Von daher schon. Also wenn man sich so einzelne Flaschen oder Dosen kauft, dann ja. Aber ansonsten gibt es natürlich auch immer so ein Standardbier im Keller, was man dann am Wochenende ganz gerne mal...
Ja.
Ohne nachzudenken.
Wieso, kleine kurze Frage, wieso geht das nicht? Weil ich habe irgendwie zur Vorbereitung auf diese Sendung gelesen, dass der Rekord für einen Liter Bier 1,3 Sekunden runterkippen ist. Wieso geht das bei manchen Bier und bei manchen anderen nicht?
Weil sie keinen Trichter zu Hause haben.
Oder das Zäpfchen nicht hochklappen können. Ja, es gibt jetzt zum Beispiel Biere, die sind so schwer, also jenseits von 10% und die sind... sehr mächtig, auch vom Mundgefühl her. Da würde man sich, glaube ich, keinen Gefallen tun.
Ja, bei manchen, also der Beef hatte letztens so eins in der Folge über Schleim, da hat er sich ein Bier aufgemacht, das schäumte einfach auch wie Sau. Das hört er gar nicht mehr auf zu schäumen, da war die Hefe noch getrieben oder ich weiß es nicht.
Ja,
da könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass ich das runterschütte, weil dann explodiere ich ja, wenn das diese Schaumentwicklung dann in meinem Körper...
Also wenn das so stark rauskommt, war das auch dann würde ich das auch nicht trinken.
Also ich sag mal so, ich kann euch insofern beruhigen, dass das meiste in meinem Schritt gelandet ist. Also insofern.
Keine Sorgen machen. Den Rest hast du aber vor oder nach dem Trinken?
Nee, tatsächlich vor dem Trinken. Das ging irgendwie ziemlich in die Buchse im wahrsten Sinne des Wortes. Also von daher, ich bin immer noch fasziniert von dem Genussmensch, der ein Liter Bier in 1,3 Sekunden sich reinschädelt irgendwie.
Das ist bemerkenswert, ne? Und mir fällt eine ganz kurze Anekdote ein dazu. Ich kenne jemanden oder habe den vor vielen, vielen Jahren während der Studentenzeit kennengelernt. Dem Ben ist es wahrscheinlich ein Begriff, die Schleuse von Marburg, nennt er sich. Oder nannte
wir nannten den so.
Damals.
Wir nannten den so.
Und der konnte unfassbar ächzen. Der konnte dieses Zäpfchen oder was weiß ich da umklappen und das einfach so runterschütten. Und den habe ich dann aber irgendwie eine ganze Zeit lang nicht gesehen, ja oder so oder länger. Und so gut kannte ich den auch nicht. Und dann war ich eines Abends, damals noch Carpe Nocten, so eine Kellerkneipe, total düster und plötzlich tippt mich jemand an. Ich drehe mich um, da steht er da und sagt er, kennst du mich noch? Ich so, nee, nicht so. Sagt er, ich bin die Schleuse von Marburg und ich habe dir was mitgebracht. Und dann gibt er mir so einen Weizen, hat selbst einen Weizen, stößt an und kippt sich das halt in einer Sekunde weg. Und ich stand dann noch mit dem Bier. Ja, das war sehr lustig.
Wie heißt der Schleuse von Marburg?
War der Spitzname. Ja, der hat in Marburg studiert, glaube ich, und weil Schleuse, weil der eben das Bier so wegkippen konnte.
Ja, das ist gut, das habe ich jetzt schon verstanden, aber...
Apropos Schleuse, wollen wir die Schleuse mal öffnen? Also wir haben bitte. So viele wunderbare Waren hier auf dem Tisch stehen, das würde ich sagen, also wir haben immer, wenn wir Bierchen trinken, haben wir so ein kleines Jingle, zum Beispiel dieses.
Alleine mit dir, zwei Worte, ein Bier.
Und das wäre für mich das Zeichen, dass wir, also ich würde sagen, die Experten entscheiden, was hier als erstes geöffnet werden soll. Vielleicht gibt es ja auch, also du hast gesagt, du machst, glaube ich, auch Verköstigung oder Verköstung, wie heißt das?
Verkostung.
Verkostungen, danke. Und da gibt es ja vielleicht auch eine gewisse logische Reihenfolge, wie man wie beim Wein das trinken muss, weiß ich nicht, aber...
Ja, aus Transparenzgründen muss ich jetzt sagen, ich habe einmal eine Verkostung durchgeführt. Mit der war ich aber recht zufrieden. Und ja, es verhält sich so ein bisschen wie beim Wein. Man sollte von leicht nach schwer nach oben gehen.
Mhm. Also das Dessertbier am Schluss quasi.
Das Pastry Stout auf jeden Fall, ja. Von daher, also ich weiß gar nicht, was haben wir denn hier alles? Also
ich habe im Kühlschrank noch, das kannst du mir mal sagen, wann wir das trinken, aus der Stiegelbrauerei. Die habe ich vor ein paar Wochen besichtigt. Das ist auch ein IPA-Style-Bier mit Gin. Da haben die irgendwie so Gin-Noten reingehauen. Ich habe es gekauft, weil die Flasche... Ich bin kein Fan von irgendwelchen Mixgetränken. Das ist jetzt nicht, ihr könnt mal drauf gucken, das ist angeblich alles natürlich, also jetzt nicht irgendwas Versetztes. Aber das hat ziemlich viele Prozente, 8 oder 9%, genau, die dicke Pulle davon, die der Beef gerade bringt. Vielleicht ist es wirklich ein schönes Produkt, sagen wir so.
Gin-Style India Pale Ale. Das klingt auf jeden Fall interessant. Aber das würde ich jetzt tatsächlich
nicht als erstes nehmen. Genau, habe ich auch gedacht. Also, deswegen hatte ich gesagt,
hier stehen ein paar asiatische Lagerbiere. Die sind in der Regel eher harmlos.
Ja, die sind, glaube ich, noch aus dem Thailand-Urlaub von Herrn Beef. Tiger sehe ich da. Ne? Tiger Lagerbier.
Leo.
Singha.
Singha, ja.
Oh, wow. Heute wird die Liste lang. Heute wird die drin.
Ja.
Also ich muss traditionell irgendwas nehmen mit dem Elefanten drauf.
Dann Chang. Ja. Wir können ja auch ein bisschen reingehen. Das Tigerbier ist insofern ganz witzig, als dass ich das jetzt vor ein paar Tagen im Aldi entdeckt habe. Es ist manchmal extra noch in Dosen mitgenommen, damit ich es transportieren kann im Flieger. Und das ist.
Dann nehme ich das Leo, das hatte ich meines Wissens auch noch nicht.
Und den Sommer haben wir ja auch bedient im Homeoffice mit. Der Prollo gerade noch ein kleines Körbchen vor die Tür gestellt.
Ja, ich hab hier einen Löffel 00er. Sehr gut sieht das aus, werde ich jetzt mal testen. Ich sehe ja, dass ihr ganz viele Dosen habt. Und Ben, du weißt jetzt, welcher Spruch jetzt kommt von mir, oder?
Ja, zu Recht. Du kannst aber direkt den Beef durchstellen, den Spruch.
Ja, dass wir irgendwann mal gesagt hatten, dass wir hier irgendwie mehr oder weniger dosenfrei durch den Podcast kommen, aus Umweltgründen, weil Aluminium so wahnsinnig energiefressend zu recyceln ist.
Ich musste Lanze brechen für den Beef. Im Urlaub Glasflaschen mitzuschleppen ist halt Kacke. Das ist halt doppelt schwer.
Ist gerade im Flieger auch ökologisch sinnlos, weil der ist ja viel, schwerer.
Also zumal der Beef ja auch erste Klasse reist, der verbraucht so viel CO2, da kannst du quasi...
Ja, aber der Beef hat doch sowieso dann auch die ganzen Schweinelenden und die Hälften und all das hat er sowieso ja noch im Extra-Gepäck. Da kann er doch auch ein paar Flaschen Bier dazulegen.
Schweine, ich habe Elefantenfleisch und Krokodilfleisch, alles was geschützt ist.
Das Essen schickt er immer im Privatjet vor.
Also wenn man jetzt sich sozusagen im Playmobil-Katalog irgendwie überlegen würde, man bringt ein Produkt raus mit drei verschiedenen Brauereien, dann würde ich wahrscheinlich genau die drei. Hier gibt es die grüne Dose Chang mit dem Elefanten drauf. Dann gibt es eine rot-silberne Dose Leo mit einem Leoparden drauf und eine gelb-weiße Dose Singha mit einem, ich vermute mal, thailändischen Drachen oder so drauf. Also das sieht wirklich... total klassisch aus, so für so Exportbier. Irgendwie geil. Und dann natürlich Tiger, kennt man ja mit dem Tiger am Tijoch. Der Tijoch im Tank.
Ja, die haben das da irgendwie mit den Tieren auf dem.
Ja, aber es ist so, die sehen so aus, als ob die sozusagen ein Designer hätte jetzt gesagt: also, ich mache mal hier drei verschiedene Dosen, eine grüne, eine rote und eine gelbe. Ich werde da gleich mal ein
total Foto praktisch von machen. Aus der gleichen Brauerei.
So, dann machen wir hier ein bisschen mit Schärfentiefe schon mal Foto für die Shownotes.
Ja, ich suche ja tatsächlich hier noch so beim Kleingedruckten, ob irgendwas hier zur Radeberger Gruppe gehört oder so.
Was, zur Radeberger Gruppe?
Ja, oder Tuborg oder sowas. Die sind in Asien ja ganz...
Carlsberg, glaube ich auch, ne?
Carlsberg, ja, stimmt. Ist jetzt nicht, also...
Apropos Radeberger, habe ich im Vorfeld gelesen, Radeberger ist die größte deutsche Brauerei.
Ja.
In so einer Top-Ten-Liste gesehen.
Jetzt gar nicht gedacht. Ja. Aber durch Zukäufe oder was?
Durch Zukäufe, ja. Die haben die Braukuppe. Zig Marken da drunter, genau. Und auch relativ groß. Und das fand ich auch interessant. Du hast eben, was hast du eben gesagt? Der blau-weiße Zauberwürfel. Oettinger. Oettinger ist ja eigentlich so das Bier, was man früher geshootet hat für 20 Pfennig. Oettinger ist, glaube ich, das acht- oder siebtgrößte Brauerei in Deutschland. Also die scheinen mit diesem Billig- Ansatz da auch sehr erfolgreich zu sein. Ist ja logisch.
Vor allem kein Cent Werbung. Geht alles in den Vertrieb, damit es billig bleibt.
Apropos,
ich habe eigentlich auch schon genannt.
Ich hab, das fällt mir gerade ein. Ich hoffe, dass ich das noch genug weiß, um das jetzt hier richtig wiederzugeben. Ich habe letztens einen Bericht über den Bierpreis gelesen. Da waren irgendwelche Experten, da sind sie auch in Getränkemärkte gegangen. Da ging es darum, dass, glaube ich, eine Kiste Bier nicht über 10 Euro kosten darf. Tut sie immer mal, werdet ihr jetzt wahrscheinlich auch denken, zu Recht. Aber es ist wohl so, dass der überwiegende Anteil des Umsatzes im Bierabsatz über Angebote gemacht wird. Also es wird, die Leute kaufen dann wohl anscheinend wirklich das, wo es eben höchstens 9,99 kostet, weil es, sei es, dass es im Angebot ist oder weil es der reguläre Preis ist. Also wenn das mal drüber ist, dann kaufen das nur, also jedenfalls eine kleinere Menge Leute. Also das ist wohl so ähnlich wie mit Schokolade, da habe ich das auch schon mal gehört, die darf auch nicht irgendwie mehr als ein Euro oder was kosten.
Sag mal, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal eine Kiste Bier gekauft hast, aber selbst im Angebot kostet die inzwischen 14 oder 15 Euro. Also mit 9,99 Euro, dann kriegst du wahrscheinlich nur so ein, was kostet so ein...
Ja, doch, beim Rewe war jetzt letzte Woche das Becks, Kiste Becks tatsächlich für die 9,99.
Ja, siehst du, Beef, das war ein ganz aktueller Beitrag.
Also
Da waren Experten und die sagten, die Leute, die Deutschen kaufen das war über die Hälfte, das waren 60% oder 70% kaufen Angebotsbier.
Vielleicht machen sie dadurch dann die Marge, weil sie sagen, komm, dann stelle ich mir gleich 3 in den Kofferraum oder so. Ja, weiß nicht. Aber okay. Ja. Preise, also durch die Energiepreise und Glasflaschen und sowas ist ja alles größer geworden. Und selbst diese Eigennamen-Biere jetzt irgendwie zum Beispiel von Trinkgut oder sowas, da bist du ja auch schon mit mindestens 9 Euro dabei.
Ja, und ich meine, du kannst jetzt auch nicht Bier mit Bier vergleichen. Also wir haben ja dieses, ich sag mal, Großbrauerei-Bier, was dann mit festen Vertriebskanälen und dann eher diese kleineren regionalen Brauereien, die dann schon auch eben andere Schwerpunkte setzen und da dann nicht über die Masse gehen und dann wahrscheinlich auch einfach einen höheren Preis abrufen müssen. Und auch tun übrigens, also mal so am Rande.
Wahrscheinlich, ja.
Zum Thema länger nicht Zeitung gelesen oder länger nicht Prospekte gewälzt. Ich habe tatsächlich, hatte ich ja angekündigt, jemanden gefunden, der den Dell Hall aus Ohio, der es geschafft hat, die ganze Fastenzeit sich nur von Bier zu ernähren. Den Artikel hatte ich schon länger mal hier liegen. Und habe dann nochmal reingeschaut und habe festgestellt, das macht er mittlerweile mehr jedes Jahr. Und neben dem Dell gibt es irgendwie auch noch den Jay, der das irgendwie vor 13 Jahren schon gemacht hat. Und irgendwie scheint es Usus zu sein zum Beginn der Fastenzeit, dass sich jeder Redakteur offensichtlich irgendeinen Typ sucht, der Bier trinkt. Davon soll es ja mehrere geben. Und hier ist es jetzt eine ganze Reihe geworden. Also vielleicht das Wichtigste aus Verbrauersicht zuerst, bitte nicht nachmachen, beziehungsweise sagen hier die Biertrinker selber, lieber mal den Arzt fragen. Und es kann sein, dass der Arzt sagt, ist eine schlechte Idee und der hat dann recht. Nichtsdestotrotz, man fühlt sich wohl erst scheiße und dann gut und dann verliert man auch noch ein bisschen Gewicht, wenn man das möchte.
Das ist wie an einem Abend.
Und die Zusammenhang zur Realität.
Ein harter Bierabend.
Ja, also der Typ aus Ohio, der zieht das mittlerweile so auf, dass er dann so ein bisschen Spendengala daraus macht jedes Jahr. Und der andere, der Jay aus Iowa, der hat das tatsächlich aus religiösen Beweggründen unter anderem gemacht und sieht sich da in der Tradition der Münchner Paulanermönche. Ja, das findet er aus
der Zeit. Vom Orden der Benediktiner.
Ja, was die Leute halt so im Frühstücksfernsehen erzählen. Ja, und,
der übrigens den Franziskanern unterstellt ist.
Ja, also ich glaube, vielleicht geht es ihm heimlich auch nur einfach ums Saufen.
Ich bin aber heute auch ein Jünger der Palais-Allee Geheimsekte. Ja,
jedenfalls hat er, das steht hier alles so und so hat er in seinem Blog dann geschrieben, hofft, dass das Projekt sowohl Biertrinker etwas über das Christentum lernen, als auch Christen etwas über das Bier trinken. Und angefangen hat er das Ganze mit seinem Chef, der arbeitet da wohl bei der örtlichen Zeitung. Und der Chef hat am ersten Abend hat er sich schon ein paar Chicken Wings reingezogen.
Also die trinken einfach ein paar Wochen lang nur Bier.
Ja. Also nur Bier. Gut, er trinkt jetzt auch noch Wasser dazu. Du kannst ja mal gerne ich habe da eine Kleinigkeit, einen O-Ton mitgebracht mit seiner Bierauswahl.
If I want something, you know, fruity, then I'll get a fruity beer.
Okay.
If I want something, if I'm just thirsty, I feel like, you know, I just a regular light beer. Mm-hmm. You know, if I want something sweet, there's like, you know, beer with maple syrup, like French toast beers.
So, also die Bierauswahl scheint in den USA deutlich kreativer zu sein.
Also ein ganzes hier. Menü hat er da.
Ganzes Menü, ja. Das, die Frage war, ob ihm das nicht langweilig wird. Und bei so vielen Geschmacksrichtungen denke ich mal eher nicht. Und ja, dann gibt es noch einen Typen in Kanada, der Chris, der macht das auch und hat mittlerweile auf die Frage, ob ihn das so auch so ein bisschen so zum Fasten bringt oder so ein bisschen die Ruhe der Fastenzeit näher bringt, weil tatsächlich hat man ja, wenn man nicht mehr isst, gar nicht so viel zu tun. Ja? Muss man nicht mehr einkaufen, muss man nicht mehr kochen. Und er sagt halt, ne, wir waren beim Thema, jeder Redakteur sucht sich einen Biertrinker, dass er mittlerweile, das ist allerdings schon ein paar Jahre her, ja, nachts oder morgens um 3 Uhr wach wird und einfach um seinen Medienmarathon durchzuhalten und abends kommt er dann um Mitternacht ins Bett, weil er im Wesentlichen damit beschäftigt ist, sich über seine Fastenzeit interviewen zu lassen.
Aber das, der ist ja dann schon ein bisschen Dauerknülle irgendwie, ne? Also das ist irgendwie, weil sind das so richtig, also jeder wie er will, aber.
Frei nach Harald Junke, keine Termine und leicht einsitzen.
Ja, okay, aber.
Aber das heißt, die essen dann tatsächlich nichts in der Fastenzeit, sondern.
So ist der Plan.
Ja, außer dem Redakteur, der hat die Chicken Wings sich reingepfiffen. Ja,
das war der Chef. Also, sie haben zu zweit angefangen. Der Erste hat am ersten Abend versagt. Und der andere hat es aber durchgehalten.
Okay. Aber die hat also ja wenigstens ein paar Kalorien, ne?
Ja, eben.
Das erinnert mich so ein bisschen an Super Size Me. Kennt ihr den Film noch?
Ja.
Bestell immer das Größte, was dir angeboten wird. Da könnte man auch was draus machen.
Musst du mich nicht angucken.
Entschuldigung, irgendeinen musste ich angucken. Die Amis.
Vielleicht mal ganz kurz, ich habe ja gesagt, ich werde euch ein bisschen noch mal fragen, was es so mit der Technik auf sich hat. Also wir trinken jetzt hier thailändisches Lagerbier. Könnt ihr das mal ganz kurz so für die Nicht-Bier-Experten einordnen? Untergärig, obergärig, also das könnte ich jetzt auch selber beantworten, aber vielleicht aus eurem Mund klingt es berufener.
Da ich jetzt selber noch kein Lager gebraut habe, muss ich kurz überlegen, ob das ober- oder untergärig ist. Kannst du da den Tipp geben?
Ja, untergärig. Das ist
untergärig, ne? Deswegen habe ich es nicht gebraut. Genau, untergäriges Bier braucht Kühle beim Reifen und das kriegst du zu Hause nicht hin, es sei denn, du hast einen Kühlschrank, der groß genug ist, um einen Eimer zu fassen. Deswegen ist Lager, ein klassisches untergäriges Bier, packst ein bisschen Malz rein, kochst den ganzen Kram auf, am Ende kommt ein bisschen Hopfen dazu und dann lässt es reifen bei einer Temperatur unter 10 Grad, meine ich, müsste das irgendwo da liegen.
Genau, und was ich interessant finde, ich habe hier, also ich trinke auch ganz gerne Wein und ich, das ist kostenloses Abo. Falstaff kriege ich immer irgendwie von dem Weinhersteller, da wo ich Wein bestelle, da kriege ich dann immer so ein Abo geschenkt einmal im Jahr. Und dann kommt dir diese sündhaft teure Zeitschrift ins Haus. Und diesmal war ein Artikel über Bier. Die haben so eine Rubrik, die heißt Wirtshaus. Und da geht es über helles Lagerbier. Und dass das tatsächlich so bierhistorisch gesehen noch eine relativ junge Erfindung ist, das Lagerbier, das hat ein Österreicher erfunden tatsächlich. Ein Österreicher laut dieses Artikels hat es erfunden und ein Bayer, ein bayerischer Braumeister hat es dann in Pilsen verfeinert. Der hat dann sozusagen das ganze Know-how mitgenommen, Ende 1800 noch was und hat das in Pilsen, dann das Pilsener, also Pilsener Urquell ist das heute noch sozusagen gebraut, weil die damals natürlich schon Bier gebraucht haben, aber nicht so viel. Und er hat dann sozusagen diese ganzen Sachen miteinander kombiniert und was hier eben auch drin stand, und deswegen zücke ich diesen Artikel, dass das früher, als sie das machten, immer nur im Winter gebraucht werden konnte, weil du hattest halt diese Kühle nicht im Sommer und deswegen hat man im Sommer immer nur das obergärige Bier gehabt, bis Herr Linde, dann von der Firma Linde, man kennt es, Karl Linde, ich müsste es jetzt hier irgendwo lesen, in irgendeinem Jahr auch kurz vor der 1900er Wende.
1871,
76? Ja, irgendwie so in dem Dreh hat er dann halt so ein Kühlgerät erfunden. Wahrscheinlich heute auch bekannt als Kühlschrank. Aber auch speziell für die Brauer ein Gerät, wo man dann auch quasi im Sommer untergärig kalt wie nennt man das, kalt verhopft? Oder?
Nee, das ist was anderes noch. Das ist einfach nur eine Reifung. Das ist, am Ende des Tages ist die Hefe.
Ja.
Du hast eine andere Hefe bei einer untergärigen als bei einer obergärigen. Die reagiert einfach nur bei einer geringeren Temperatur. Okay. Und deswegen fängt da erst dann der Brauprozess oder der Greifeprozess an.
Aber du hast es gerade selber gesagt, vielleicht trifft das dann auch auf deinen Bausatz zu. Das Bier, was man so typischerweise zu Hause selber braut, ist dann in aller Regel obergärig.
Ja. In der Regel, da gibt es genug Spielmöglichkeiten noch mit drin. Also auch im Obergärigen kann man ganz viele verschiedene tolle Sachen machen. Aber untergärig ist, also muss man glauben, dass es sehr lange sehr kalt bleibt, damit das dann im Keller auch stehen bleiben kann und auch reagieren kann mit der Hefe. Oder man hat, wie gesagt, einen Kühlschrank, der bei uns ist ein 20-Liter-Eimer irgendwie halten muss, über unlängere Zeit nicht gebraucht wird für fertiges Bier, das man trinken möchte.
Ja. Also ich dachte jetzt zum Bad putzen oder so.
Lagerbier habe ich gelesen, soll wahnsinnig gesund für die Darmgesundheit sein, wegen irgendwelcher Bakterien.
Ja, warte.
Ja. Ja,
wenn du es aus dem Putzeimer vom Bad dann trinkst, vielleicht. Also.
Ja, ihr mögt ja auch hier so IPA, das ist doch, glaube ich, alles obergärig. Ne? Diese ganzen Craft-Biere. Die sind mir meistens zu süß, ehrlich gesagt. Aber
da hätte ich jetzt sogar den kleinen Bogen gespannt, also so in die Welt der Pale Ales. Also wenn man es mal wortwörtlich übersetzt, heißt es ja im Grunde ne, helles Bier. Bitter. Ja. Und darunter fallen dann im Grunde auch Kölsch, Weizen, das sind alles obergärige Biere, aber auch alt. Also das Kölsch und das Alt, das werden jetzt einige nicht hören können, sind sich ähnlicher, als man denkt. Ne? Weil der Unterschied ist im Grunde nur, dass das Malz einfach dunkler gedarrt wurde beziehungsweise eingeröstet wurde und deswegen das Alt einfach etwas dunkler ist. Ne? Aber es sind beides so, obergärige Biere, die im 0,2er standardgemäß serviert werden.
Ich dachte, das Alt wäre das Kölsch, was halt in Köln in den Rhein gekippt wird und in Düsseldorf wieder rausgeholt wird.
Ja gut, in Köln sagt man ja auch, trink dein Kölsch, sonst wird es alt. Ne? Also, das wird damit zusammenhängen.
Genau.
Also jetzt habe ich hier die Lösung, ich will ja keinen Scheiße erzählen. Also der Typ schreibt hier, Kölsch, der führt das in der Kategorie der untergärigen Biere und sagt gleich vorweg, Kölsch wird mit obergäriger Hefe gebraut, allerdings reift es bei kühlen Temperaturen, wodurch eine gewisse Verwandtschaft eben zu den untergärigen Lagern hergestellt ist. Also ich glaube, sonst ist bei diesem obergärigen, das geht ja relativ flott und muss dann nicht so lange da, also nicht so lange, glaube ich, rumliegen wie das untergärige. Kann das sein, dass das irgendwie länger da irgendwie...
So allgemein kriegt man es, glaube ich, wirklich nicht hin. Ich habe gerade ein obergäriges, das muss acht Wochen in Summe reifen, bis es trinkbar ist oder bis es kein Jungbier mehr ist. Und ich habe auch schon einen Kölschart gebraut mal. Das war mein Spaßvogel damals. Der hat genauso lange gebraucht. Also am Ende des Tages ist bei Bierbrauen gar nicht so viel Hexerei, wie es manchmal wirkt.
Mhm. Man ist in der Tat länger mit Töpfeputzen beschäftigt, als mit dem Brauen an sich.
Ja, ich suche auch einen Praktikanten. Also wenn einer...
Ja, was ist, ganz kurz, weil du es gerade gesagt hast, Jungbier, das ist dann quasi das Bier, was noch nicht, was auf dem Weg ist, was man aber auch nicht trinken sollte. Oder ist das der Federweiser des Biers quasi? Oder?
Also man kann es trinken, aber es entfaltet sein richtiges Aroma erst, wenn es gereift ist. Und
Beaujolais Primeur.
Und das Tolle ist aber, wenn man das dann noch länger stehen lässt, weil man trinkt dann ja nicht direkt zwei Kästen auf Ex, weil es gerade fertig ist, dann lässt man das länger stehen. Das da steht jetzt bestimmt schon 4 Monate von meinem Red Ale, das ich dabei habe. Das wird meiner Ansicht nach besser, aber es reift weiter in der Flasche. Also kriegst das halt nicht komplett gestoppt. Das ist ein Naturprodukt. Und das reift weiter und das macht was mit dem Geschmack. Und das macht das so spannend, wenn man da selber sowas braut, das nicht industriell ist, wo dann wirklich ein harter Kampf drin ist, dass er nicht mehr weitergeht.
Ja, cool.
Das wird mir wahrscheinlich bei der Hülse aus dem Aldi, aber funktioniert das nicht so.
Oder? Nein.
Schade eigentlich.
Das ist so totfiltriert, da passiert nichts mehr mit.
Die haben dann auch die Möglichkeit, dass der Gärprozess dann einfach gestoppt wird. Und das ist ja das Charmante an der Welt des Craft Beers. Ne? Das sind so kleine Margen, die so individuell gebraut werden. Selbst wenn ein Brauer den gleichen Bausatz nochmal nimmt, es wird auf jeden Fall immer ein bisschen anders schmecken. Ne? Das ist wie beim Wein von Jahrgang zu Jahrgang immer ein bisschen anders. Und da ist es dann mit dem Sud genauso. Das macht es auch spannend, wenn man so ein bisschen offener ist und mal weg irgendwie vom Eifel-Champagner möchte. Ja? dann kann man da auch im Rahmen des Reinheitsgebotes also schier unendlich viele Möglichkeiten ausprobieren. Obwohl es im Grunde nur 3-4 Zutaten sind. Mhm.
Wobei, da muss ich sagen, meine erfüllen nicht das Reinheitsgebot. Das schafft man im Privaten nicht, weil man Zucker irgendwann reintun muss. Deswegen verliere ich da dann das Siegel Reinheitsgebot. Bin da aber auch ein Kritiker von, weil das ist, eigentlich ist das nur ein Steuergesetz, was anderes ist das nicht. Das erlaubt uns weniger Freiheiten bei der Bierbrauerei eigentlich und macht Biere ein bisschen, in Deutschland ein bisschen langweiliger.
Ja, Reinheitsgebot heißt ja, dass im Prinzip nur 4 Zutaten quasi drin sein dürfen. Ne? Also, ja. Und das erfüllen ja auch ganz viele von den, ich sag mal, belgischen und sonstigen Bieren, erfüllen das sowieso nicht. Ne? Weil,
genau. Okay. Die tun sich das nicht an, so ein Gebot. Das ist ein reiner Marketing-Gag, den man sich hier so ein bisschen gegeben hat. Funktioniert ja auch. Ich meine, alle sind stolz auf unser Reinheitsgebot. Aber am Ende ist das nur ein Gesetz, um zu sagen, ich darf es besteuern wie Bier. Und das, und damit fällt dann, das Geld musst du mir zahlen. Ah, das brauchst du. Und das wurde in ein Marketing-Sprech verpackt.
Okay. Das ist ja witzig. Ja, das sind Dinge, da hab ich gar keinen Plan von. Das insofern... das finde ich jetzt ganz spannend, dass das im Prinzip nichts anderes ist als, also dass das im Prinzip überhaupt nichts mit Qualität, also überhaupt kein Qualitätskriterium quasi, als dass es immer verkauft wird.
Nicht ganz. Also vor einigen hundert Jahren, als man sich dafür entschieden hat, das Reinheitsgebot einzuführen als Gesetz, das hatte schon einen Grund, weil halt der örtliche Gasthausbesitzer, der in seinem Keller irgendwie da 2-3 Fässer offene Gärung da irgendwie produziert hat für seine Durchgangskundschaft, da war dann auch schon allerlei Dreck drin. Ne? Also das waren dann irgendwie Gehölzreste von irgendwas oder statt Malz irgendwelche billigeren Varianten und so. Und weil man dann als Kunde in dem Sinne, würde man heute sagen, dann schon verarscht wurde, wurde versucht, das irgendwie zu reglementieren, damit man das so ein bisschen nachweisen konnte, so in Form der Trübung und sind da irgendwelche Schwebstoffe drin, die da nicht reingehören. Das hatte damals schon einen Sinn und heute wird es halt als Werbetrick verkauft. Ja.
Vielleicht, weil es gerade so schön passt, hier von meiner Top-10-Liste der skurrilen Biergeschichten, die 2019 zum Tag des Biers, am 23. April mal hier ins Internet gestellt wurde. In Oregon gibt es eine Biersorte, die aus ganz besonderen Hefepilzen gewonnen wird. Und diese Hefepilze werden aus dem Bart eines Mitarbeiters gewonnen. Also so viel zum Thema Reinheitsgebot. Boah, da finde ich das doch dann gar nicht
der
so schlecht.
Der Bieflästiger hat die Katze frei.
Wie sah denn, wie sah denn die Stellenausschreibung aus? Also welche Art Pilze musste der denn mitbringen?
Ja, wollen wir vielleicht nicht weiter vertiefen. Auf jeden Fall musste er welche im Bart haben. Und,
toll.
Ach so, ja genau. Hier, die nächste passt auch noch zum Thema Bart. In Großbritannien werden jährlich schätzungsweise 93.000 Liter Bier verschwendet, weil es in den Bärten ihrer Trinker hängen bleibt. Das wäre vielleicht mit Großbritannien die Überleitung für dich, Beef. Ich habe ein bisschen gespinkst, dass du da schon was vorbereitest.
Also eleganter hätte ich es ja nicht machen können, denn sensationell. Also, wie du das hier so aufbereitest, das ist also ganz groß als Conferencier. Genau, ich hatte ja angeteasert, dass die britische Regierung gewarnt hat, die Briten wegen des Biers. Und zwar geht es da um die, fand ich ganz putzig, um die EM. Die EM wird ja 2024 in Deutschland stattfinden und die britische Regierung warnt die Fußballfans vor deutschem Bier. Und jetzt könnte man denken, Reinheitsgebot oder sonst irgendwie. Nein, die Warnung gab die britische Regierung raus bezüglich... Sie warnten, dass das deutsche Bier stärker sein könnte, als die Briten es gewöhnt sind. Und dass es deswegen sie sehr maßvoll trinken sollen.
Noch maßvoller
als maßvoll, sonst. Ja, das passt doch.
Die Engländer.
Das einmal im falschen Bundesland wird sofort falsch verstanden.
Ja, ich finde grundsätzlich ist, ich finde das ganz putzig, dass ja da auch irgendwie also englischen Fußballfans irgendwie maßvolles Bier, also grundsätzlich zu versuchen, den, oder bin ich von dem Wortspielchen, dem möglichen, was man bei Juara schon funktioniert, ist jetzt irgendwie auch so ein bisschen Widerspruch in sich, ne? Also so, keine Ahnung, wer schon mal englische Fußballfans gesehen hat, wenn die unterwegs sind,
Also ohne Bier ist irgendwie schwer vorstellbar. Und die sagen halt, dass das dann auch, dass die sollten sich dann auch, wie es von Besuchern des Vereinigten Königreichs erwartet wird, sollten die sich verhalten. Den Satz kann man auch falsch verstehen. Also
ich weiß nicht, sag mal, du weißt das bestimmt, Bayern München gegen Manchester United, damals in Barcelona, da war ich in Barcelona, alles voller Engländer, die haben sich sehr maßvoll auf den Ramblas und überall verhalten, um nicht zu sagen sternhagelvoll, oberkörperfrei, völlig verbrannte, rot gegerbte Haut, mittags schon stramm im Brunnen liegend. Also das fand ich großartig. Das haben die einfach drauf,
ja, so dieses Gentleman-mäßig. Sie sagen dann auch hier ganz klar, also ich zitiere mal, das Bier kann stärker sein als im Vereinigten Königreich. Also trinken Sie verantwortungsbewusst, kennen Sie Ihre Grenzen und respektieren Sie die örtlichen Gesetze. Wenn Sie zu viel trinken, werden Sie möglicherweise nicht ins Stadion gelassen.
Ist das wenigstens mit einer saftigen Reisewarnung einhergegangen, ja, vom Auswärtigen Amt von dem?
Das schreiben sie jetzt hier nicht, aber es gab da wohl auch intern dann Kritik, dass also quasi so irgendein Tory-Abgeordneter meinte, dass es in einer Zeit, in der es so viele ernste Probleme gibt, sollte sich das Außenministerium vielleicht mit dem Weltfrieden befassen, aber nicht mit irgendwelchen Kommentaren zu deutschem Bier. Und das sollte tendenziell die geringste Sorge sein, zumal, und jetzt müsste man ja, wenn man schlau ist als Engländer, es ist ja auch nicht die Sorge des englischen Ministeriums, ne? Also ganz ehrlich, wenn die hier sind, also müssen sich die deutschen Behörden mit denen rumzanken. Also von daher. Ja,
in der Tat, ich hatte das auch gelesen und da gab es tatsächlich auch einen Shitstorm.
Ja.
Da waren einige angepisst wegen dieser Warnung. Und zur Geschichte von Ben, es ist ja auch, wenn man sich überlegt, die Typen, die da irgendwie die Innenstadt zerlegen wollen, also als ob die sich irgendwie dafür interessieren, was der Minister da sagt zum verantwortungsvollen Umgang mit Bier. Also
ich vermute, bei manchen scheitert schon dran, dass sie es überhaupt nicht lesen können. Also das ist dann irgendwie schon eine schwierige Geschichte.
Ich finde das aber süß, die englische Regierung hat ein besseres Bild von ihren Mitbürgern, als wir das zu wissen. Ich finde das eigentlich süß, dass die das von denen glaubt, dass das helfen kann.
Es ist also keine Einbildung von uns.
Naja. Nee, also wie gesagt, das fand ich nur eine ganz putzige Geschichte, passt ja auch so ein bisschen in die Zeit und ich finde dann noch, was werden die sagen, wenn die, was haben die auch geschrieben, als in Belgien und in Niederlanden die Europameisterschaft war? Ich meine, ganz ehrlich, da muss ja eine doppelte Warnung rausgeben, weil ein Großteil der belgischen Biere ist ja nun mal nochmal deutlich stärker als die durchschnittlichen Kneipenbiere hier in Deutschland.
Finger weg von Trappistenbier, haben sie vielleicht geschrieben.
Wie sieht denn die Reisewarnung dann aus, wenn das irgendwann mal in Belgien stattfindet?
Hallo, das hat er doch gerade gesagt.
Ja. Was?
Paulo, also wisst ihr denn, wie viel Prozent das Bier mit dem höchsten Alkoholgehalt hat? Das habe ich nämlich hier auch rausgefunden.
Was ich muss noch ein Bier trinken. Ich glaube, trinkst du mal Bier.
Was tippt ihr?
Ich weiß es, weil ich ein kleines Quiz vorbereitet habe. Ah. Zwei Fragen wurden unwissentlich schon durchgespoilert.
Oh. Also, das tut mir leid.
Also das macht überhaupt nichts.
Irgendwie so gesagt, wahrscheinlich ist es aber viel zu niedrig, also 14% oder sowas. Aber
nee.
23%.
Es sind irgendwas um die 55.
Wow. Ja, ich habe hier 57
stehen. Ja.
Ich wollte mal eine ganz kurze...
Moment, ich sage auch welches. Das ist ja wichtig, damit du es dann kaufen kannst. Das ist das fränkische Schorschbock 43.
Wieso heißt es 43, wenn es 57 hat? Ist ja auch Quark.
Weil wir gerade bei Minute 43 sind, also falls es einen kleinen Funfact geben soll. Aber was ich ganz kurz Feedback geben wollte zu deinem thailändischen Bier hier. Ich habe jetzt alle drei einmal kurz probiert. Ich finde, die schmecken komplett identisch. Ja. Die sind extrem süffig, aber die schmecken so ähnlich wie die Dosen sich sind. So ähnlich ist auch der Inhalt. Also das ist faszinierend.
Ja, die meisten Tiere schmecken dann doch ähnlich.
Ja, man könnte meinen, das kommt aus einem Fass.
Das kommt aus einem Rohr, ja, glaube ich auch, in drei verschiedene.
Ich sag mal so, es sind ja drei Lagerbiere und wenn man hier jetzt ein thailändisches Bier trinkt, dann ist das wie fast jedes ausländisches Bier, also jetzt so jenseits von Europa bekommt man fast nur Lagerbier, wenn man in einen sehr guten Getränkehandel kommt und sich ein bisschen umschaut, dann liegt es aber auch allen formal daran, dass wenn man sich jetzt so in Äquatornähe befindet oder in sehr warmen Ländern, ist Lager in dem Sinne die erste Wahl, weil wenn man sich jetzt vorstellt, man ist vor Ort, durchaus 30 Grad oder mehr, vielleicht kommt noch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit dazu, wird dieses Bier völlig anders schmecken als jetzt hier vor Ort, wo man sagen würde, vielleicht ein bisschen wässrig, ja, Malz ist drin, aber das war es dann vielleicht auch. Aber dann da in der Hitze ist es gar nicht so schlimm, dass dieses Bier nicht wahnsinnig viel mehr hat als das, was dann draufsteht, weil man durch die Hitze das überhaupt gar nicht so wirklich vertragen kann.
Ich fand's nicht unlecker. Also das wollte ich damit nicht sagen. Nö. Also mir schmeckt das wirklich gut. Wir haben das Chang haben wir auch schon mal im Benanza-Bus vor Jahren in der Hitze, der Gluthitze auf irgendeinem Parkplatz getrunken. Und gerade, lieber Sommer, in der vorgekühlten Dose kann man das sehr gut genießen. Und ich glaube tatsächlich vor Ort dann noch besser. Ich war leider anders als der Beef noch nicht in Thailand, aber
also ich kann nur sagen,
am Strand auch ganz lecker.
Ja, im Zusammenhang mit Strand, Sonnenuntergang und wie gesagt, so angenehm 29 bis 31 Grad geht das ganz geschmeidig durch.
Ja. Kann man das denn auf dem Rücken eines Elefanten trinken?
Kann man theoretisch, sollte man aber nicht, weil die meisten Elefanten, das war auch eine Information, die mir vorher nicht bekannt war, tatsächlich gar nicht so gern jemanden auf dem Buckel haben. Das ist tatsächlich, also Elefantenreiten ist eher gegen die, gegen Natur und Willen der Elefanten. Also damit sie das machen, muss man die da schon ein bisschen auf, also positiv würde man es vielleicht sagen, hintrainieren, aber mit möglicherweise fragwürdigen Methoden. Also es ist tatsächlich so, dass Elefantenreiten eher nicht so optimal ist. Ich war halt, also vor Ort gab es halt so ein Elefanten-Experience in Anführungsstrichen an einem Tag und da wurde uns das dann länger erklärt, dass Elefanten eine ganze Menge machen und auch eine ganze Menge mitmachen, aber das auf ihnen reiten eigentlich gar nicht so prickelnd finden.
Ich kenne das eigentlich nur aus diesen Orient-Filmen, die im Zweifel auch schon älter sind, wo dann irgendwie so eine ganze Kutsche quasi auf den Elefantenbuckel geschnallt wird.
Ja, ich sage ja keiner, dass das nicht gemacht wurde, aber das war halt tatsächlich, also es ist eigentlich nicht im Sinne des Elefanten, sage ich jetzt mal. Ja,
wackelige Angelegenheit.
Das kommt möglicherweise noch dazu, aber genau, also das war mir aber auch neu bis dahin, da habe ich mir ehrlich gesagt auch keine allzu großen Gedanken gemacht, weil ich wirklich kein Elefantenexperte bin, aber
Shame on
you. Wieso nicht?
Ihr Experten, ich wollte, wo wir gerade so schön in der weiten Welt unterwegs sind, noch zwei Reisetipps abgeben. Wer mal nach Kroatien kommt, dort in die Hauptstadt geht und richtig schön sich einen reinlödeln will, der kann am nächsten Morgen dann mit seinem Kater in das angeblich erste Hangover-Museum gehen. Da gibt es ein Hangover-Museum, wo der Typ dann auch Geschichten, so Hangover-Geschichten sammelt. Die kannst du da in Mikro sprechen und dann sozusagen von deinen eigenen Erfahrungen erzählen. Und die bereichern dann dieses Museum. Das fand ich ganz witzig. Ist ein Student, der das gemacht hat vor ein paar Jahren. Und ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Der Artikel ist hier von 2020, da war es ganz neu. Im Jahr 2024 dürfte da einiges reingekommen sein. Und dann habe ich noch auch bei Reisereporter etwas gefunden. Das war dann da verlinkt in, mal gerade gucken, wo das ist, ein Bierhotel. Das kennt ihr vielleicht, außergewöhnliche Unterkünfte in Schottland. Natürlich gibt es ein Bierhotel mit Zapfhahn im Zimmer. Also da muss man dann gar nicht ins Pub gehen oder irgendwelche Sperrstunden.
Wo ist das und was kostet das?
Bierdusche mal anders. Ein Craftbier, das erste Craftbier-Hotel Europas. In jedem Bad gibt es eine Minibar und jedes Zimmer in der Unterkunft bekommt tatsächlich einen eigenen Zapfhahn.
Das muss ich genauer recherchieren nachher.
Muss man das dann auch erstmal 2 Minuten laufen lassen, wie so Leitungswasser? Oder steht das Fässchen dann unter deinem Tresen?
Mittelstrahl ist was anderes. Das ist tatsächlich.
Das hört sich jedenfalls sehr geil an. Ich könnte auch was Internationales beisteuern, Ben, wenn du durch bist.
Ja, ich wollte noch gerade hier Frage beantworten. Also das Bier, was da gibt, und das Hotel heißt auch so, das heißt Doghouse, also vielleicht wenn du da Doghouse Hotel und geht ja gar nicht so teuer los, also 88 Euro ist das günstigste Zimmer.
Da kommt aber nur Ötti raus.
Ötti vom Vortag.
Das ist wohl in Elon und dort ist die Brewdog, das kennt man ja, die Brewdog Brauerei, also Elon vermutlich ausgesprochen, 20 Kilometer von Aberdeen entfernt. Also falls du deine nächste Reise planen willst und jetzt lieber Sommer.
Nee, stopp, bevor wir den Sommer ranlassen, wie wäre es denn, wenn wir die nächste Phase Bier mal einläuten? Das also trinken, nicht reden.
Ja.
Die Virologen, was meint ihr, was wir jetzt nachlegen sollten?
Ich muss mal den Überblick kriegen. Ich habe hier zwei IPAs.
Ein hier ist ein Blanche. Dann sind wir bei deinen.
Meine sind Stout IPA und.
Dann haben wir hier von der Sierra Nevada das Torpedo extra. Das ist sehr lecker, aber auch ein bisschen gehaltvoller.
Torpedo extra, wie geil ist der Name bitte?
Extra IPA.
Das ist ein Zäpfchen.
7,2%.
Ich habe früher mal für eine Studentenfußballmannschaft gekickt, die haben wir uns Torpedo rückwärts genannt.
Hm. Ja, besser als Juventus Urin.
Ja. Oder Borussia Opze.
Oh ja, während ihr euch da einschenkt, soll ich schon mal starten?
Ja.
Und zwar, wir waren ja eben bei Thailand, jetzt wird es nach Vietnam gehen, in die Provinz, also jetzt spreche ich es bestimmt falsch aus, Xang Tri. Und da ist in das gleichnamige Krankenhaus ein Mann eingeliefert worden, der billig gepanschten Fusel getrunken hatte, der Methanol enthielt. Und das, denke ich, wissen viele, das ist ziemlich gefährlich. Denn Methanol entsteht, wenn beim Destillieren von Alkohol nicht sauber gearbeitet wird und die Leber versucht dann, wenn man das Methanol getrunken hat, den Körper von dem Alkohol zu entgiften. Und aus dem Methanol wird dadurch Formaldehyd und Ameisensäure. Und das hört sich nicht nur fies an, das ist auch echt scheiße, weil das die Nervenzellen schädigen kann und auch zur Erblindung und zum Tod schließlich auch führen kann. So, und jetzt müsst ihr euch jetzt echt anschnallen und merken, was ich euch jetzt erzähle, weil das ist absolutes Erste-Hilfe-Wissen. Die Ärzte sind dann nämlich hingegangen, haben den Typen da irgendwo in ein Bett verfrachtet und sind dann hingegangen, haben einen Trick angewendet und haben dem jede Stunde, 15 Stunden lang, eine Dose Bier reingehauen. Der Typ hat 15 Dosen Bier in 15 Stunden nacheinander.
Der hat gefastet.
Und jetzt fragt ihr euch vielleicht zu Recht, wieso das eine Erste-Hilfe-Maßnahme ist, wenn man jetzt 15 Dosen Bier auf den Fusel noch hinterher kippt. Und das ist ganz interessant und deswegen tatsächlich Erste-Hilfe-Wissen. Dadurch, dass das Bier da eingeflößt wird, wird die Leber quasi abgelenkt. Die beschäftigt sich dann nämlich mit dem Bier, also mit dem Alkohol. Da ist das dann Ethanol, nicht Methanol. Also mit dem normalen Alkohol befasst es sich dann. Und nicht mit dem Methanol, sodass eben dieser Prozess, dass aus dem Methanol diese giftigen Stoffe in der Leber entstehen, unterbrochen wird und das Methanol, das bleibt ja dann nicht im Körper, das wird dann nämlich über die Atmung und über den Urin ausgeschieden. Also es wird nicht von der Leber umgewandelt in das Gift, sondern es wird abgeatmet und ausgestrullert. Und das musst du halt nur lang genug machen, deswegen haben die dem 15 Dosen Bier reingejagt und es ist wichtig, dass man das zügig macht. Der Arzt, der heißt hier Tran, also das ist ja auch völlig falsch ausgesprochen, Tran Van Tan. Der sagte der Zeitung, die darüber berichtet hat, dass die angewandte Methode keinem medizinischen Standard entspreche, aber in der Praxis sich als sehr effektiv erwiesen habe. Und es, sie haben dann hier von, was ist das für ein Blatt, was ich hier habe, ja, muss ich gleich mal gucken.
Carlsberg News.
Nee, Südkurier.
Genau. Chang Express.
Wie heißt die thailändische Apotheke? Nee,
die haben sich die Mühe gemacht und dann einen deutschen Notfallmediziner gefragt, nämlich den Hans-Jörg Busch vom Universitätsklinikum Freiburg. Und der hat dazu gesagt, die Therapie mit 15 Dosen Bier sei zwar eher ungewöhnlich, aber absolut gut nachvollziehbar. Wir hatten halt wahrscheinlich keinen anderen Alkohol zur Hand. Aber auf die Art des Alkohols komme es auch nicht unbedingt an. Wichtig sei nur, dass die Therapie sofort eingeleitet wird. Also, wenn ihr mal wieder, ich meine, beim Ben hätte ich im Keller auch so eine Schnapsbrennerei gesehen in der Ecke. Wenn ihr mal wieder irgendwie so richtig fiesen Fusel getrunken habt und da kippt einer um, weil der irgendwie gepanscht ist, dann einfach so ein Messbecher oben drauf, nee, nicht Messbecher.
Trichter
und dann echt voll das Bier rein.
Das heißt, sag mal, ich meine, das ist jetzt ja wirklich eine traurige Geschichte eigentlich, wenn es nicht so ausgegangen wäre. In der Türkei gab es doch mal diese Klassenfahrt, wo die auch irgend so einen selbstgebrannten Fusel gesoffen haben und den sie am Strand gekauft haben. Dann sind da mehrere Schüler tatsächlich gestorben. Hätten die sich einfach noch ein paar Bier reingezogen,
ja,
kontrolliert, ja, hätten sie es vielleicht überlebt. Ja, also jetzt mal absolut ernsthaft gesagt.
Ja, das ist ernsthaft gesagt. Deswegen, also ich würde das jetzt nicht hier so propagieren, wenn die nicht hier noch in Freiburg bei der Uniklinik nachgefragt hätten. Das ist offensichtlich tatsächlich eine Methode, die funktioniert. Muss man nur wissen.
Kann man sich die Infusionssäckchen dann aussuchen? IPA, Weißbier?
Wenn du so einen gute Spendeausweis Frage dabei hast, dann kannst du es eintragen.
Vielleicht sollte man es nicht zu sehr publik machen, nee, dass die Brauereien ihr Bier künftig über die Apotheke verkaufen mit entsprechenden Preisen. Das wäre auch scheiße.
Aber du hast mir gerade eine neue Ausrede geliefert. Ich muss meine Leber ablenken. Finde ich total gut.
Was hast du schon wieder getrunken?
Also ich habe ab sofort jedenfalls immer 15 Dosen hier rumstehen für den Fall.
Erste Hilfe, ja. Apotheke, ja.
Ja, genau.
Du machst den, rotes Kreuz
den,
drauf.
Den Schrank auf mit diesem grün-weißen Kreuz drauf und da sind die Bierdosen drin.
Ja. Das ist so hinter so einem Kasten im Hammer im Notfall einschlagen. Genau. Schönes warmes Bier einfüllen.
Habt ihr eigentlich ein Lieblingsbier? So das eine Bier, also hier ein kleines Jingle aus dem Film Bierfest.
It was the greatest beer in all the world.
Gibt's das für euch? So das größte Bier, das tollste Bier, das, was ihr nie vergesst?
Für mich tatsächlich nicht, nein. Ich bin immer auf der Reise, ich bin ja auch in dieser besagten Bier-App mit drin und bewerte gerne und eine 5 vergebe ich nicht. Das ist halt einfach, also maximal ist das dann, das vergebe ich nicht, das gibt's irgendwie nicht. Ich bin natürlich immer ein Riesenfan von meinen eigenen Bieren, weil da einfach viel Arbeit reingeflossen ist und man sich nachher freut, dass was geworden ist.
Die sind eine 4,99.
Die sind dann
bist du einer von diesen Typen auf Amazon, der schreibt, super Produkt, würde ich jederzeit wieder kaufen, deshalb 3 Sterne?
Ja, genau.
Versand war super.
Nicht geschimpft ist genug des Lobes. Genau. Das ist meine erste Rezession, die ich schreibe.
Ein bisschen, ja.
Ja, also ich habe in dieser App, glaube ich, mittlerweile fast 2000 unterschiedliche Biere eingecheckt und ich versuche das gerade so im Geiste so durchzugehen, was davon ganz oben war.
Ganz kurz, nochmal die Zwischenfrage. Ja. 2000 Biere, die du selbst verkostet, also getrunken hast. 2000 unterschiedliche Bier.
Unterschiedliche, ja.
Okay. Das ist wichtig, aber ich habe viel mehr Bier getrunken als 2000.
Ich gehe ja auch aktiv auf die Suche. Ne? Immer wenn ich irgendwo bin und es reicht eine andere Region hier in unseren Landen, dann sieht das im Getränkeregal im hiesigen Supermarkt, da muss man jetzt gar nicht irgendwelche Fachgeschäfte aufsuchen, direkt anders aus und da wird sofort was mitgenommen. Ne? Das ist das 0815-Pilz, das ist nicht immer das fünffach gehopfte, was weiß ich, schlag mich tot. Aber eins der besten kommt tatsächlich hier wenige 100 Meter von hier entfernt. Weil wir haben ja eine schnieke kleine Craft-Bier-Brauerei um die Ecke, die das schon seit über 10 Jahren macht. Und die haben ein Bier, ein Double Dry Hopped IPA. Ja. Und das ist schon zum Niederknien. Weil es einfach, also ich stehe auf so Biere, die wie so ein flüssiger Obstkorb sind, ne? Mit 7% Alkohol. Und das ist einfach eine sensationelle. Ja, genau.
Ist das Bonkers?
Das ist Bonkers, ja, richtig, genau. Ja,
das ist tatsächlich sehr geil.
Ja, ja und das ist
Ist das die kleine Brauerei, in der wir seit Jahren rumkobern, dass er uns einfach mal einlädt, dass wir bei ihm eine Folge machen?
Das ist El Mania, ja, genau. Ja, da können wir gerne mal hin. Also, ich glaube, müssen wir fragen, ernsthaft.
Ja, frag doch endlich mal ernsthaft.
Ja, ich bin nächste Woche da.
Ich habe seine Nummer.
Nee, aber das Bonkers, also da muss ich das ja noch höher schätzen, als dass du mir das damals, als ich für dich bei der Veranstaltung eingesprungen bin, dass du mir das mitgebracht hast. Also sensationell.
Ach so, ja. Also das ist super.
Ich habe es aber auch in Ehren getrunken. Also ich habe es dann auch in einem netten Abend getrunken. Also insofern.
Ja, und dann gibt es noch ein Bier, das hatte ich dann tatsächlich zu meiner eigenen Hochzeit. Das wurde mit Champagnerhefe gemacht. Das war auch sehr lecker.
Cool.
Einfach. Sehr cool. Smooth und
okay, bin ich einfach gespannt, was du zu dem Gin da hier sagst. Das ist ja auch, sieht ja auch zumindest das Etikett schon aus wie ein Fruchtkorb. mich spricht es an von der ganzen Grafik, aber ich würde es nicht unbedingt, ich bin kein Fan von diesem fruchtigen Zeug, muss ich ganz ehrlich sagen, aber du ja offensichtlich schon.
Sieht erstmal sehr herbalmäßig aus, also viele Kräuter drin und so. Ich meine, es ist bio-vegan, da kann man jetzt überhaupt nichts falsch machen. Ne? Aber was steht denn da drauf?
Mal eine dumme Frage, gibt es denn nicht vegane Biere? Also wenn bei Wein weiß ich tatsächlich, dass vegan nicht nimmt, selbstverständlich ist, aber ja, bei Bier?
Wenn man es streng nimmt, ja. Große Brauereien klären ihr Bier, wenn sie die Schwebstoffe wieder rausfiltern, durchaus mit tierischen Hilfsmitteln. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hören wollt. Fischblasen zum Beispiel.
Aber das ist ähnlich wie beim Wein tatsächlich,
ja,
ne?
Also okay. Ja. Und deswegen darf es dann offiziell nicht als vegan dann bezeichnet werden. Es gibt Leute, die achten darauf.
Ja, zum Beispiel Veganer, würde ich jetzt mal unterstellen.
Da gibt ja auch, Kaffee, der aus dem Arsch von Katzen kommt. Also gibt ja nichts, was nicht.
Ja, aber die Katze hat es ja, also das ist ja nur durch die Katze, nicht?
Ja, das ist auch nur durch die Fischblase.
Die Frage ist, wenn Rückstände da sind, ist der Kaffee nicht vegan.
Aber der Katze geht es ja gut.
Die Katze macht ja quasi.
Ich weiß, wie das, aber trotzdem, wenn das einmal durch den Darm von der Katze da durchjuckelt, ist es wahrscheinlich auch kein veganer Katze.
Ich bin ja ehrlich gesagt, vegan ist wahrscheinlich dein letztes Problem.
Was ja, genau. Ich finde auch, alles, was durch den Darm geht, ist jetzt irgendwie gar nicht so erstrebenswert zu essen oder zu trinken. Aber ich.
Wie viele Bratwürstchen hast du denn eigentlich schon gegessen?
Nicht im Maturdarm.
Ich frage mich jetzt, was mit der Hefe aus dem Bad von dem Mitarbeiter ist.
Oregon. Habe ich zumindest bewusst noch nicht getrunken. Aber
oh, da habe ich auch noch interessantes und nützes Wissen. Ich habe mal gehört, dass in so einem Hipsterbad mehr Bakterien stecken als unter einer Klobrille.
Hey, und herzlich willkommen zu Voll in die Presse. Tatsächlich, dieser Artikel, ungelogen, dieser Artikel war Grund für mich, dass ich unbedingt diesen Podcast gründen wollte und diesen Mann hier drüben und diesen Mann da am Zoom und noch den ursprünglichen Gründungsvater belabert habe, dass wir müssen einen Podcast machen, genau für solche Artikel. Das war der in der Bild-Zeitung. Alarm, Alarm, im Bad von Hipstern sind mehr Bakterien als auf Kloschüsseln. Da habe ich gedacht, geil, das sind doch genau die Geschichten, die ich brauche.
Da brauche ich jetzt gleich eine richtige
Stellung. Das war Folge Nummer 1.
Also nicht alle, die Bild-Zeitung.
Es war aber in dem Fall, bei mir war ja, das lustig. Eine Headline aus der Bild-Zeitung und das war dann stellvertretend, dass ich dachte, diese skurrilen Medienerzeugnisse brauchen einen Kanal. Und das ist Voll in die Presse tatsächlich geworden.
Das beruhigt mich, dann habe ich ja recht.
Ja, hast du auch. Also, hättest du halt noch ein schönes Bier draußen brauen können, wäre es noch runder, aber so schließt sich der Kreis ein bisschen.
Ich merke es mir für die nächste Upcycling-Runde.
Das Geile ist, das ist offensichtlich eine Unterscheidung zwischen Hipsterbärten und anderen Vollbärten. Also ich meine, Vollbart gab es ja schon vor den Hipstern.
Aber da hat man keinerlei Erwartungen.
Ja, der Hipster halt hat immer noch so eine Pudelmütze auf.
Ja, genau.
Und wenn du gegelten Seitenscheitel hast, dann das muss dann auch schon.
Genau. Ja. Und mindestens einen Arm voll tätowiert.
Ja.
Soll ich mal noch eine schöne Anekdote erzählen? Ganz kurz zwischendrin zum Thema Bier. Ben, der Ben weiß, glaube ich, auch sofort, wovon ich rede. Bei unserer Lieblingskneipe in der Altstadt.
Billabong. Ja.
Da gab es mal eine Competition gemacht. Da musste man, ich glaube, der Zeitrahmen war alle 5 Minuten einen halben Liter leer machen. War, glaube ich, 5 Minuten.
Mhm.
Und wer halt am Ende am längsten oder das am längsten dabei bleibt quasi, also der hat immer so eine Glocke geläutet, wenn die 5 Minuten um waren oder so einen Alarm gemacht jedenfalls. Und wer nicht leer hatte, ist halt ausgeschieden. Mein Bruder war irgendwie sozusagen im Finale. Da war also er und noch ein anderer Typ hatten da das volle Bier stehen. Beide konnten schon überhaupt nicht mehr. Und die Sekunden, die tickten so davon. Es war irgendwie kurz vor Toreschluss. Der andere, der konnte ganz offensichtlich nicht mehr. Mein Bruder, der hat dann das Bier wirklich in letzter Sekunde sich so reingeschüttet, weggeäxt. Dann kam der Alarm, er hatte gewonnen und es hat aber keine weitere fünf Sekunden gedauert, bis er das komplette Bier über die Theke verteilt, also wieder rausgegöbelt hat. Und das weniger Schöne war, also das war ja schon doof genug, die Annegret, die hier im Podcast schon häufiger aufgetreten ist, sie sei schön gegrüßt an dieser Stelle. Die war auch Zuschauerin, die sah das und die kann bei sowas nicht zugucken. Die ist sofort zur Toilette gestürmt und musste sich übergeben.
Ja, es ging doch aber auch immer die Geschichte, dass die Jungs, weil sie keine Zeit verlieren wollten, auch untenrum schon ein paar Biere vorher haben laufen lassen, an den Billabong-Tresen dran.
Das weiß ich nicht. Das höre ich jetzt zum ersten Mal.
Klingt nach einem Genussabend.
Ja, wahrscheinlich hat er das auch nie wieder gemacht.
Ach, der Wild. Also mein Bruder hat den Preis gewonnen.
Was war das? Bier?
Eine halbe.
Nein, ein halber Liter.
Dann war ja wieder Platz.
Ja, das Bier musste aber vor Ort getrunken werden. Hat man eigentlich beim Biertasting, spuckt man dann auch wie bei der Weinprobe in so ein Eimerchen oder wird das einfach alles weggeschaut?
Ja, also, spucken schon, aber ohne, also über die Theke quasi.
Ja.
Also unter die Augen gekommen ist mir das so jetzt noch nicht. Es gibt ja die diverse Fachgeschäfte, wo man ja ausschließlich Craftbeer kaufen kann, aber da, also du lässt dich braten, kaufst die Flasche. Manche Läden haben auch ein, zwei Hähne mit speziellem Bier, dass du da dann auch trinken kannst, aber ansonsten, nee, da trinkst du dann schon. Und das ist dann der klassische Biertrinker wieder.
So. Ja. So, klassischer Biertrinker. Wie geht's denn weiter jetzt hier mit dem Thema Bier? Also trinken, nicht reden.
Ich hätte jetzt geschätzt, dass wir bei den IPAs bleiben, weil ich hier noch zwei Flaschen gefunden habe von Hans Kraft. Backbone Splitter.
Klingt gut.
Gönnt euch. Ich glaube, ich hatte das schon.
Hier ist auch noch La Manche Hot Blanche. Das sieht cool aus. Ein Pinguin.
Das ist ein Wietbier. Und wenn das aus Belgien kommt oder Holland, dann sind da immer leichte Noten von, wie heißt das Kraut?
Kibbeling?
Nee. Mir fehlt gerade Koriander. Es hat eine leichte Koriandernote.
In Antwerpen habe ich
Nennen Sie ein holländisches Kraut.
Nein, aber in Antwerpen kennst du die König, Antwerpen-Brauerei, also die königliche Brauerei da, und die machen auch ein Bier, wo sie diese Koriandernoten sehr betont haben. Und meine Frau, die mag überhaupt kein Bier, aber die liebt Koriander. Und dieses Bier, das haben wir uns da gemeinsam reingezogen, das war das erste Bier, wo sie sagte, boah, ist das lecker, ne? Das schmeckt ihr total gut. Also es ist verrückt, wenn du nur so bestimmte Zutaten etwas überbetonst, sprichst du gleich einen ganz anderen Kreis von Abnehmerinnen an. Also.
Und es ist total lustig, weil zu viel Koriander im Essen, da haben ja viele oft das Gefühl, das schmeckt irgendwie seifig oder sowas. Ne? Und im Bier kann das völlig anders sein. Ich kann mich an eine Story erinnern, mein Nachbar rief mich irgendwann mal an und sagt, hier, ich habe hier ein Bier offen, einen Schluck genommen, fast voll, aber ich kipp's weg, wenn du es nicht haben willst. Und ich sage, was hast du dir andrehen lassen? Er so, doch, das war auf dem Hopfendankfest, wo wir vor ein paar Monaten waren. Ja, okay, dann komm mal rüber, weil dann ist es zumindest qualitativ kein schlechtes Bier. Und ich habe dann auch einen Schluck genommen und dachte, boah, das schmeckt wirklich, also extrem fies, aber es war wie so ein schwerer Unfall. Weggucken kann man dann auch nicht, ja. und habe mir dann die Zutatenliste angeguckt, also die stand dann auf Englisch, aber es war eigentlich ein rumänisches Bier und dann habe ich halt einen Zusatz da nicht gekannt und dann habe ich das gegoogelt und dann habe ich da festgestellt, da ist Liebstöckel drin. Also das Maggi-Kraut, das allseits Bekannte. Und da habe ich mich schon gefragt, welcher Geisteskranke kommt auf die Idee, Liebstöckel in ein Bier zu tun? Muss nicht sein.
Was heißt Liebstöckel auf Rumänisch?
Warte, ich mach Pons an.
Dracul.
Dracula vielleicht, ja.
Ja, dann mach doch mal auf den Backbone Splitter.
Ich würde tatsächlich das Tiger aufmachen, weil da habe ich schöne Erinnerungen dran.
Dann mach auf.
Ja. Meine Güte, Leute.
Klonk. Du musst es mal austrinken, weil ich kann ja schlecht hier punchen.
Sag mal, was kaust du?
Was geht dich das an?
Du hast dich doch ausdrücklich...
Macht im Mund Gärung.
Es gab tatsächlich im Nachgang zur letzten Folge gab es eine intensive Diskussion, ob hier jemals wieder gegessen werden darf.
Übrigens zu Recht die Diskussion.
Ich bin anti-autoritär und deswegen lasse ich mir das von niemandem vorschreiben, hier, wann ich hier was esse.
Also Helmut Schmidt mäßig dann.
Genau. Ja.
Genau.
Ich blätter hier gerade ganz, ganz eifrig in diesem Bierbuch rum, weil ich den Jungs noch was zeigen wollte. Weil du hattest gerade gesagt, es ist wie bei so einem Unfall. Und bei einem Bier, was nach Unfall schmeckt, das haben wir auch tatsächlich schon getrunken, damals noch im Bus. Das war das Schenkerla-Rauchbier.
Jeder hat eine Schenkerla-Geschichte.
Und tatsächlich ist das in diesem Bierbuch, das nennt sich Workshop-Bier, da ist das tatsächlich drin. Ich musste so lachen, weil es gibt eine eigene Kategorie, Rauchbiere halt, und da ist das, wird das tatsächlich angepriesen als,
Referenz Rauchbier.
Ja, Referenz, also zumindest empfiehlt er es als typisches Bier seiner Gattung, Vertreter seiner Gattung. Und wir haben schon bestimmt 10 Podcast-Folgen immer wieder dieses Schenkerla.
Schlenkerla.
Oder Schlenkerla, mir shitty goal.
Ja, aber auch mit so einer Bacon-Note.
Das schmeckt halt wie ein Schinkenbrot.
Wenn du dir vorstellst, dass die Mönche halt damals aufs Essen verzichtet haben und nur noch das Bier blieb.
Für den Fastentyp.
Aber das ist ja für das Fasten.
Ideal, ne?
Schlenkerla ist eine, oder überhaupt Rauchbier, ist eine Bamberger Spezialität. Es gibt mehrere Brauereien rund um Bamberg, die Rauchbier anbieten. Und der Unterschied zu normalem Bier ist, dass das Malz über, im Grunde wie beim Räuchern gedarrt wird. Das heißt, man verbrennt irgendwelche Buchenholzsplitter und in dem Rauch wird der Malz dann im Grunde dann vorgetrocknet. Und das macht dann den Geschmack aus. Also ich bin auch sehr offen für jedwege Form von Bier, aber das geht mir auch nicht an, weil Schinken esse ich und brauche ich nicht in der Flasche.
Aber ich bin ja froh, dass du das sagst, dass das so hergestellt wird und nicht durch die Pfeife von dem Braumeister geht.
Vielleicht ist es auch der Pilz vom Braumeister, ich weiß nicht.
Aber wir hatten ja nochmal die Assi-Variante davon, war auch aus den Niederlanden, das war dieses Bier mit Bockwurst-Geschmack. Also das hatten wir ja auch mal so eine Dose, das war wirklich ekelhaft und da ging mir Schlenkerla, also eine Offenbarung. Und das war wirklich ekelhaft. Also kann ich anders sagen.
Aber wollt ihr gar nicht wissen, warum das Bier in der Fastenzeit überhaupt erlaubt ist?
So, ja, hau raus.
Also erstmal natürlich gilt, Flüssiges bricht das Fasten nicht. Das ist so das Credo. Und der NDR, ab und zu hören wir ja auf den Öffentlich-Rechtlichen so ein bisschen die 2-Minuten-Beitrag von der Kirche. Ne? Und der Pastor Oliver Vorwald, der hat da zumindest eine Theorie vorgetragen. Jedenfalls stellte sich genau die Frage in einem Kloster und die waren nicht so sicher, ob das jetzt auch bei Bier gilt, das mit dem Flüssigen und was sie denn da tun sollen. Und ich lese mal vor, um ganz sicher zu gehen, sendet der Konvent ein Fass nach Rom. Das Starkbier verdirbt beim Transport. Die Verkoster verziehen die Gesichter, sprechen dem Gebräu Büßerqualitäten zu und erlauben den Verzehr für die Zeit der großen Faste. So kann es halt auch gehen.
Da hat sich jemand was dabei gedacht, glaube ich.
Ja. Mal jetzt vom Fachmann gesprochen, also wie schätzt ihr denn dieses Backbone Splitter India Pale Ale ein?
Ich hab das
du nicht. Aber du hast den Tiger, ja. Genau.
Also es schmeckt mir besser als der Torpedo. Torpedo war sehr bitter.
Genau, der ist deutlich milder, ne? Ja. Geht aber in die gleiche Richtung. Also das ist auch eher so ein West Coast IPA. Also das sind man unterscheidet da so ein bisschen nach den Regionen. New England sind eher diese Obstkörbe, die einem ins Gesicht hauen mit den ganzen Fruchtnoten. Der erschlägt einen mit seiner Bitterkeit, das ist dann eher der West Coast. Und das geht eher in die Richtung, aber der Torpedo hat einen da, ich meine klar, Sierra Nevada hat einen da mehr erwischt, das stimmt schon. Mhm. Aber ich finde den sehr süffig.
So genau, das hätte ich mich auch genauso beschrieben, natürlich in der schlechteren Wortwahl, aber letzten Endes, genauso geht es mir auch. Es ist eine Spur süffiger und eine Spur so... tut weniger weh, ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber ja. Es ist ein bisschen, beißt ein bisschen weniger.
Beißt weniger, genau. Die Flasche hat auch hier 75% tropisch und 75% wuchtig auf dieser praktischen Skala.
Wuchtig. Was auch immer wuchtig bedeutet.
Das
ist die offizielle
Skala für das dritte Bier. Kriterium ist orange, da hat es aber nur 50%.
Also die Bittere kann ja tatsächlich gemessen werden. Es gibt da eine Einheit für, die heißt IBU. Das steht manchmal drauf auf den Flaschen, die International Bitter Unit. Und je höher die Einheit, desto bitterer schmeckt tendenziell das Bier. Also es gibt auch Biere, die, keine Ahnung, mehrere hundert Bittereinheiten haben, wobei man sagt, dass so ab 100 die Zunge das auch gar nicht mehr unterscheiden kann. Ab da ist es dann egal.
Okay.
Ich hätte noch ein paar bierige Quizfragen.
Oh, das mach mal. Bei mir kenne ich mich genauso gut aus wie mit Fußball.
Im Grunde sind es Schätzfragen, die man so eigentlich nicht beantworten kann.
Die schätze ich sehr.
Ja, danke. Das sind alles nur so Näherungswerte. Und ich fange einfach mal mit der Frage 2 an, weil die Frage 1 wurde mit dem Schorschbock ja schon beantwortet, was das stärkste Bier der Welt ist. Es gab übrigens mal ein Bier, das allerdings nicht offiziell als das stärkste deklariert wurde, weil es nicht gemessen wurde.
Da kannst du mal, bevor wir jetzt mit dem Quiz loslegen, wie wird denn der Alkoholgehalt letzten Endes erzeugt? Und wie kann man dann, was war das, 55% oder 57%? Das ist ja schon auch ein quasi Rum-Niveau, ne? Also würde ich jetzt mal sagen, also starker Rum auch. Also nicht nur so irgendwie, also wie wird das erzielt? Also wird ja nicht reingekippt.
Im Grunde ist es ein Schnaps, aber ich glaube, es wird immer weiter einreduziert, ne? Bis wirklich nur noch Essenz übrig bleibt.
Bei so viel, das klingt ja fast schon, dass du es gebrannt hast. Aber das wird es nicht gewesen sein, wenn es noch ein Bier ist.
Nee, dann wäre es.
In der Regel passiert das durch die Hefe, ne? Die Hefe reagiert und mit dem Zucker da drin und daraus wird dann der Alkohol in deinem Bier. Und je nachdem, was für ein Malz, wie viel Malz, was für ein Malz und was für eine Hefe du da hast, kommt da ein unterschiedlicher Alkoholgehalt raus. Man kann ihn errechnen mit so einer Faustformel für die Heimbrauer. Die Profis haben natürlich eine exakte Skala und eine exakte Messmethode damit. Mit einem Refraktometer heißt es, glaube ich, mit dem man das messen kann.
Die Öxle.
So weit. Und ich mache das mit so einer Spindel. Refraktometer? Ich habe so eine schöne Spindel, da tue ich Bier rein und lasse die untergehen. Und je nachdem, wie hoch sie wieder hochgeht, habe ich eine Stammwürze da drin und weiß dann ungefähr, wie viel Alkohol am Ende des Tages, wenn ich das vergleiche mit dem fertigen Bier. Und das ist die Hefe, die das macht. Hefe und Zucker wird Alkohol und lecker. Deswegen kann man zu Hause kein antialkoholisches brauen, weil das geht nicht.
Okay. Ja, gut. Ich überlege gerade mit dem Refraktometer, das ist wahrscheinlich so eine 64.000-Euro-Frage. Also wenn man das dann glänzen kann, kann gerne die Hälfte an diesem Podcast gehen.
Also es geht auch einfach, wenn du im Internet nach Alkoholmeter suchst, dann kannst du das auch, dann findest du das. Kostet dann irgendwie 10,
steht ja eigentlich Euro zu Anti- oder zu alkoholfreiem Bier.
Es gibt sehr gute alkoholfreie Biere.
Was ist denn das wieder für uns? Alkoholfrei. Leg ein Malbuch auch noch dazu, alkoholfrei. Alkoholfreies Bier, nicht sowas.
Leg ein Malbuch an. Das war der.
Nein, dass diese Bayer sagt.
Das war der Peter Packhult, der Trainer von Austria Klagenfurt, steht hier. Der musste das aus Werbegründen, haben sie ihm das Bier halt vor das Podium gestellt, immer schön mit Etikett noch nach vorne. Und da war er wohl unzufrieden.
Zu Recht. Aber es gibt trotzdem gute alkoholfreie Biere. Also das hat der Fritz Wülfing mal gesagt, hier von Elmania, dass alkoholische Biere im niederalkoholischen Bereich, also so unter 4,5%, mit die anspruchsvollsten Biere sind, die man brauen kann. Denn Alkohol ist ja ein Geschmacksträger, so wie Fett, Salz. Und wenn das fehlt, musst du natürlich mehr von anderen Zutaten reinhauen, um ein Bier jetzt schmackhaft im Sinne von sehr lecker zu machen. Und das ist dann die Kunst des Braumeisters. Also wer mal ein gutes Session IPA trinken will, also Session IPA sind in der Regel Biere, die so irgendwie so zwischen 2,5 und 4,5% haben Und wenn man da ein gutes erwischt, sind die trotzdem sehr lecker. Auch alkoholfreie Biere. Also
ist in Deutschland ein bisschen schwieriger, die zu kriegen, finde ich, weil diese großen Industriebrauereien, sei es Clausthaler oder Krombacher, ich kann damit nicht so viel anfangen, aber wenn man mal über die Grenze zu unseren niederländischen Freunden geht, da hat man den normalen Getränkeläden, die sowieso schon besser organisiert sind als unsere, mittlerweile eine richtig große Abteilung, wo man auch IPAs in allen Farben und Formen und Witbiere und wie sie alle heißen, bekommt als 0,0 Variante oder als komplett alkoholfreie Variante. Da ich das jetzt nicht trinken muss, tue ich es nicht. Aber ich finde es gut, dass die Auswahl da ist.
Ich habe tatsächlich mal so ein 0,0 IPA getrunken irgendwie. Das war lecker. Also das war wirklich, konnte man das, konnte man gut trinken. Also irgendwie tatsächlich nicht so geschmeckt, als wenn einem was fehlen würde quasi.
Ich finde es
interessant. Das 0,0er Leffe hier ist auch sehr lecker.
Siehst du? Das machen halt eher dann die Großen, also alkoholfrei machen eher dann die Großen schon, weil ich habe gehört, die Anlage ist, also Alkohol rauszuziehen aus dem Bier, das ist ja nun mal da, weil passiert halt ganz normal in dem Prozess, es kostet auch viel Geld. Okay. Ja, und deswegen machen das die kleineren oder die handwerklichen Brauereien nicht. Mhm.
So, Quiz.
Quiz. Welcher Ort hat die höchste Brauereidichte der Welt auf Einwohner gesehen?
Geil.
Gegenvorschläge? Viele
Einwohner.
Also,
da kommt jetzt wahrscheinlich München, so ein belgisches Bayerisch Dorf
oder fränkisch irgendwie, hätte ich jetzt getippt da irgendwie. Also.
Bamberg.
Nee, warte mal, ich habe das. Nehmen wir mit. Chicago.
Ich hätte auch was in Franken gesagt, Nürnberg.
Ja, Franken ist gut.
Ah.
Es handelt sich um den Ort Aufsäß in der fränkischen Schweiz. Das Örtchen hat 1400 Einwohner und zählt 4 Brauereien. Da gibt es auch sehr viele schöne Bierwanderwege übrigens. Da kann man wirklich von Ort zu Ort wandern und kriegt dann vor jeder Brauerei eins hingestellt und dann kannst du die Challenge starten, ob du an einem Zielort ankommst.
Du brauchst ja den Ort gar nicht zu verlassen.
Ja, im Grunde nicht.
Okay. Das Ort finde ich gut.
Nicht wahr, ich habe mal gelesen, also ich weiß noch, Chicago, ich meine, es wäre Chicago gewesen, wo es auch sehr viele Brauereien gäbe, also wo tatsächlich auch das Verhältnis, klar, Chicago ist jetzt eine Spur größer als der fränkische Ort da, aber dass es da wirklich sehr viele Brauereien auch inzwischen gäbe, also das, die nicht nur an Häuser Busch sind. Also insofern.
Ja, die Staaten sind ja die Quelle der Craft Beer Welle, die uns irgendwie, keine Ahnung, die gibt es jetzt auch schon seit über 10 Jahren und in den Staaten hat die bestimmt nochmal 10 Jahre früher angefangen, so ganz viele Independents. Da kannst du durch alle Staaten fahren und da wirklich einen Trinkerurlaub machen. Also es geht. Oder mit alkoholfreien IPAs. Ne? Die größte Braugruppe hatten wir ja vorhin schon, Radeberger. Aber wie hoch war der jährliche Ausstoß, also im Jahr 2019, in Hektolitern?
Ich hab's hier irgendwo.
Also ich habe dieses Quiz selbst erstellt. Ich habe mir die Fragen zusammengesucht und dieses Quiz ist jetzt schon 2 Jahre alt, deswegen sind die Zahlen etwas älter, aber sie dürften noch grob stimmen.
561,4 Hektoliter. Millionen Hektoliter.
Millionen?
Gott sei
Dank. Ich habe hier 10,8 Millionen stehen. Also ich hab auch Quellen, von daher.
Ach so, das war AB, das war die größte Brauerei der Welt.
Anhäuser,
AB InBev, ja. Anhäuser Busch. Ja. Gehen wir mal runter. Die sind hier gar nicht drin. In den Top 10 der Welt sind die gar nicht.
Ja, zwischen 500 Millionen und.
Also der größte Nummer 1 Anhäuser Busch, 561 Millionen. Die 10-platzierte ist Effes, 36 Millionen. Sind die immer noch drunter?
Ja.
Ich glaube, hier oben stand das irgendwo. Da war das.
Aber da stand gerade, ich habe das gerade gesehen, Anhäuser Busch gehört zu InBev und das ist belgisch irgendwie. Scroll mal ein bisschen weiter runter, bitte. Da.
Ja, ein bisschen. Belgien.
Okay.
Da traue ich mich
fast. Die belgische Brauereigruppe Anhäuser Busch.
Marktanteil von 30%.
Ja. Weltweit. Das ist wahrscheinlich nur wegen Steuern. Ja,
guck mal, die haben Budweiser, Becks, Hasseröder, Franziskaner, Löwenbräu, Stella Artois, Corona, Diebels, also nur ein paar.
Allein Corona, das ist ja in den letzten Jahren ziemlich geboomt. Ja, also, gegangen.
Hat ja jeder schon mal gehabt. Ja, gehabt.
Da überspringe ich lieber eine Frage, weil sonst komme ich hier mit Zahlen ins Schleudern. Aber hier, was haben Krokodilstränen, eine Fruchtfledermaus, Dorftrottel und Bestatter gemeinsam?
Weiß ich nicht.
Schon wieder Corona?
Feuchte nee. Nase.
Alle sind Namen für englische Biere.
Also, okay.
Den hast du aber selber zusammengebaut, oder?
Im Zweifel, nee. Ich habe da ja intensive Internetrecherche betrieben. Jetzt kommt eine sehr spannende Frage. Wie viel kostet das teuerste Bier der Welt?
9.876 Mark und 50 Pfennig.
Genau. Ich habe da eine Idee.
Das war doch Otto, oder?
Deswegen sage ich es erst am Schluss.
Also ich kann es dir nicht sagen, ich habe nur tatsächlich einen Artikel gefunden, dass auch unser Freund Elon Musk, den wir hier immer wieder für seine Produkte in den Podcast heben, der verkauft tatsächlich auch Bier, zwei Flaschen Bier mit zwei Krügen für $250, aber ich vermute mal, dein Bier wird noch teurer sein.
Ja, also
ist das, was durch die Katze muss, oder?
Nee, es ist kein Kaffeebier, aber auch das gäbe es übrigens. Das Bier heißt Vieux Bon Seigneur Ale, also es ist ein französisches Bier.
Wie Palais Allé,
was du in der handlichen 12-Liter-Flasche kaufen musst.
Trainingshülse.
Die Magnumflasche,
ja. Für 870 Euro, also ich dachte, es wäre teurer gewesen, weil es macht einen Literpreis von 72,50 Euro. Oh. Und das ist irgendwie 15 Jahre in einem Bordeaux-Fass gereift und macht es deswegen so teuer. Wer jetzt übrigens nachrechnen will, wie teuer das Schorschbock ist, da kostet, glaube ich, ein 4CL-Fläschchen 30 Euro. Das sind dann irgendwie 600 pro Liter.
Also ich habe hier eins gefunden gehabt, das heißt Jakobsen Vintage. Und das kommt aus der Carlsberg-Brauerei. Und hier steht, dass das pro 0,375 Liter 270 Euro kostet.
Ja, das
knapp dran. Mal drei.
I don't know.
Sind nicht ganz 870, wenn jetzt meine Rechenkünste der fünften Klasse mich nicht im Stich lassen. Mhm. Also man muss auch sagen, ich habe, als ich heute da zu der Frage habe ich tatsächlich nochmal geguckt und das ist dann quasi Neukaufpreis. Ne? Also es wurde mal eine Flasche Löwenbräu-Bier versteigert aus dem Jahr 1934 oder so und die hat dann irgendwie 2000 Euro gekostet, ob trinkbar oder nicht. Ne? Also sowas zählte dann nicht mit rein.
Was sagst du, sag mal, 270 Euro für ja, 0,3?
Ist das jetzt auch in meiner Top-10-Liste tatsächlich 0,375. Ja,
0,375, genau.
Achso, weil sonst bei 0,3 wäre es tatsächlich jetzt ja 900 Euro wird es ja dann der Liter kosten. Also dann wäre es ja genau. Teurer, aber dann bei 0,375 ja, eben nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Die 0,375, so marginal. Kannst du trotzdem mal 3 nehmen, fast.
Ja, beim anderen hättest du es ja quasi, also ich habe das jetzt runtergebrochen, 270 durch 3, das sind 90 pro 100 Milliliter und dann mal 10. Da bin ich bei 900 und das andere kostet ja nur 800 und fängt. Also von daher.
Aber 12 Liter, die 12 Liter.
Ja, ja, das allein das Pfand für die Flasche. Weil die kriegst du den scheiß Automaten wieder rein.
Ich kann sagen, wie die Beef da schon steht. Ja, du musst aber auch noch Pfand für die Palette zahlen, auch für die Euro-Palette. Kannst auch noch mal.
Genau, also wie groß ist der Kasten da?
Ja, genau. Und vor allen Dingen, wenn du das mal angefangen hast, dann musst du ja auch durch. Dann irgendwie also
du kannst es auch zuerst dann schon Hilfe am Ende.
Genau, dann kannst du dir den Medizinschrank tun, wenn du mal eine Methanolvergiftung hast.
Also das gibt es auch nur in der Apotheke.
Direkt so am Tropf. So.
Die teuerste Entgiftung aller Zeiten. Obwohl,
ganz ehrlich, die Tropfe, also die Tropfhalter, die ich im Krankenhaus so gesehen habe, jeweils, die halten, glaube ich, keine 12 Kilo plus Glasflasche. Also das.
Ja.
Ja, eine Frage, die auch schon halb beantwortet wurde.
Ganz kurz, diese 12 Liter Flasche. Ja. Wo gibt es die? Also wird die regelmäßig hergestellt? Oder gibt's
vermutlich das? Ab Werk. Sonderedition, keine Ahnung.
Nimmt die DHL wahrscheinlich auch irgendwie einen Zuschlag. Aber jetzt mal ernsthaft.
Die würde ich mir dann aber abholen.
Ja. die würden wir ja einen Bus kriegen, ne? Also ich überlege gerade.
Aber vielleicht darf ich ganz kurz hier noch ein kleines Intermezzo machen, weil ich habe so ein Lied gefunden und wenn ihr euch jetzt diese 12-Liter-Flasche Bier vorstellt, dann passt dieses Lied eigentlich super dazu.
Ich spüre, dass du traurig bist. Da ist es wichtig, dass du nie vergisst. Das Leben ist nicht immer nur Pommes und Disco. Das sage ich dir. Manchmal ist das Leben einfach nur eine Flasche Bier.
Was? Also damit läuft das doch dann.
Das Leben ist nicht immer nur Pommes und Disco. Ja. Wer denkt sich solche Texte aus?
Also ganz ehrlich. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt wieder einen Copyright-Strike bei YouTube dafür, aber das war es mir wert.
Das dürften aber die gleichen sein, die damals die Bud Spencer und Terence Hill Filme übersetzt haben.
Ehrlich, die hatten noch mehr Niveau. Also Pommes und Disco, bitteschön, ja?
Ich glaube, das ist tatsächlich aus einem Film, laut YouTube, aus einem Film, der heißt Das Leben ist Disco.
Ja, kannst du mal googeln. Statt Pommes.
Ja, die größte Brauerei der Welt hatten wir ja schon. Und da vielleicht nur noch hier unnützes Wissen dazu. Gesamtausstoß 2019, 561 Millionen Hektoliter mit 630 Marken aus 260 Brauereien.
Ich wollte sagen, es ist ja nicht eine Brauerei.
Nein,
Anheuser-Busch.
Die wurden ja schon fusioniert und die Fusion wurde nochmal fusioniert und die haben einfach alles, die halbe Welt zusammengekauft. Ne?
Aber was wäre denn die größte Brauerei? Also Einzelbrauerei, was mit dem größten Ausstoß oder mit was auch immer?
Das weiß ich nicht. Ich wüsste jetzt nicht, also je größer,
die, 2.0.
je größer die Brauerei, desto unwahrscheinlicher ist es ja, dass sie noch eigenwirtschaftlich irgendwie handelt oder so. Ne?
Sondern dass es einfach gekauft wird.
Jo. Okay. So, den schnellsten Trinker hatten wir ja auch schon mit 1,3 Sekunden. Das war übrigens 1977. Steven Petrosino. Und wie viel Bier trank der Engländer Peter Dowdeswell laut Guinness Buch in 3 Stunden? Das wäre jetzt nochmal so.
Oh, der Peter Dowdeswell, den habe ich hier auch. Der hat irgendwie in 2,1 Sekunden einen halben Liter getrunken, allerdings im Kopf stand. Den Rekord hält der auch.
Ja, Gratulation.
Das ist ein echter Typ.
Egal, das ist eine Scheiße. Gruppe.
Das ist der, von dem
wir nicht fahren
müssen, wenn er hier nach Deutschland kommt. Ja.
Also er hat es geschafft, in 3 Stunden 90 Pints zu trinken.
Boah. Das sind ja diese 0,57.
42,5 Liter.
Ja.
Wie kann man das überleben?
Ich weiß nicht.
Das ist unglaublich.
Ich sag mal so, Zwischenkotzen ist sicherlich keine Schande.
Der hatte eine akute Methanolvergiftung.
Wo schnell 15 Bier drauf.
Muss er ärztlich erwogen.
Stell dir doch einfach mal vor, nur 42 Liter Brühe, die du in dich reinpumpst. Also wie du danach aussiehst. Also egal was das ist. Das kann Wasser sein. Pumpt dich doch mal mit 42 Litern auf.
Also apropos aufpumpen, hier aus dieser Liste.
Ne? Bei den normalen, also beim Durchschnittsengländer wird das, ist das die Hälfte?
Also pass auf, hier England. In London gab es tatsächlich 1814 eine Bierflut. Da ist die Horseshoe Brewery, da sind riesen Bierfässer explodiert. 1,5 Millionen Liter Bier haben sich die Straße ergossen und dabei sind tatsächlich 7 Menschen gestorben. Die
gibt
sind
es einen schöneren
Bier ertrunken.
Gibt es einen schöneren Tod?
Das war ein Porter, meine ich. Das ist eine Porter-Geschichte. Ich kenne die als Porter-Geschichte für eine Bierart.
Ja. Aber ich bin nochmal 42 Liter irgendwie, das ist völlig krank.
Also wenn,
allein die Brühe.
Wenn du es schaffst, in 3 Stunden 42 Liter Bier zu trinken, dann wirst du gewarnt, dass in Deutschland das Bier stärker ist.
Ja. Ich glaube, die Warnung kommt dann nicht mehr an. Also, völlig bekloppt.
Die letzte Frage, die ich habe, wie viele aktive Brauereien gab es 2019 in Deutschland?
Ach, also Einzelbrauereien?
Einzelbrauereien,
in meinem
Artikel steht das. Aber bestimmt, also ich hätte es mal so 5.000, ich glaube, das ist...
Nee.
Ich sage 2.000. Nein, das ist eigentlich auch zu viel. 1.000.
1.700.
Also ich sag mal 1.700 oder sowas.
Ja, ihr wart nah dran.
Also so wie 1.7 ungefähr. Ein bisschen anders.
1.548.
So.
So. Und die Dichte ist ja jetzt nicht so schlecht, ne? Wenn man jetzt unterstellen würde, gleichmäßige Verteilung, was es nicht ist, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber rund die Hälfte allein dürfte in Bayern stehen.
Ich hätte jetzt aber trotzdem gedacht, dass es mehr sind. Also
ja,
Deutschland ist doch so ein Biertrinkerland. Und
das ist wie mit der privaten Solaranlage, dass man sich da als Brauerei registrieren muss, wenn man so ein Fässchen braut?
Wegen der Steuer.
Grundsätzlich ja.
Also grundsätzlich musst du auch als Heimbrauer, das erste, was du machen musst, dich beim Zoll zu melden und zu sagen, ich möchte jetzt in meiner Küche 10 Liter Bier brauen.
Was macht dann der Zoll? Kommt er dann echt um die Ecke und sagt, hier, gib mal Kohle?
Jeder Deutsche darf, ich glaube, 100 Liter im Jahr steuerfrei brauen. Der 101. Liter muss dann versteuert werden.
Mhm, klar.
Inoffiziell ist das der größte Bierclub Deutschlands. Diese Steuer beim Zoll melden nennt sich der größte Bierclub Deutschlands. Aber theoretisch, eigentlich muss man das machen, ja. Das ist Vorschrift.
Dann habe ich ja alles richtig gemacht mit meinen 3 Litern Aufstoß.
Aber den, also mit 1500
ganz kurz, inklusive. Ja. Ich will noch ein bisschen mit den Zahlen rumjonglieren. Also ich habe hier jetzt in einem Artikel, den ich auch noch vorhin schon angeteasert hatte, oder zumindest wenn wir noch Zeit dafür haben, also es gibt laut dem Bayerischen Brauerbund stehen 624 von den 1507 Braustätten, das ist aber Stand 2022, in Bayern.
Werden ja kaum umgezogen sein.
Genau. Und das war aber auch in Bayern, also es ist tatsächlich, das wäre der Artikel, den ich jetzt noch mitnehmen würde, der ist ziemlich lang, weil er ist in der
Süddeutschen
Zeitung. Genau. Und deswegen will ich euch das ersparen, aber es ist ganz spannend, weil da geht es letzten Endes um zweierlei Dinge. Zum einen um das um den deutlichen Rückgang des Bierkonsums in den letzten Jahren. Also ist tatsächlich so, dass es gab während der Pandemie eine kleine Hochphase, aber eigentlich geht der Bierkonsum seit Jahren und Jahrzehnten zurück. Also das ist seit in den letzten 20 Jahren ungefähr um 25% insgesamt so als Menge quasi von 2 Milliarden Hektoliter in Deutschland auf ungefähr 8,4 Milliarden Hektoliter in Deutschland. Also das ist schon ein spürbarer Rückgang einfach in der Art des Biers. Gleichzeitig ist aber die Vielfalt der Biere massiv angestiegen. Also das ist ja auch das, was ihr vorhin auch schon angedeutet hattet, dass es da eben durch diese Craft-Biere und so weiter dann viel ist. Und es auch relativ viele eben so Kleinst- und Kleinbrauereien gibt, die also wirklich nur so einen Ausstoß von 5000 oder sonst wie viel Hektolitern haben. Und die wiederum eben sich auf dem Markt durchaus behaupten. Also die haben tatsächlich eher Zulauf. Das heißt, es ist eher die Vielfalt, die steigt und auch die verschiedensten Biere. Aber dass die Großbrauereien eher im Moment zurückfallen beziehungsweise deutlich weniger verkaufen.
Also so, bevor du jetzt doch deinen ganzen Artikel vorliest, würde ich vielleicht mal das Stichwort Kleinstbrauerei zum Anlass nehmen, um unseren kleinen Brauer, den wir hier mit am Tisch haben, auch noch in den, also ich gehe mal davon aus, das entspricht deiner Vorstellung, auch in den Genuss kommen zu lassen, sein wirklich vorzüglich aussehendes, selbstgebrautes Moritzbier, was hier in verschiedensten Ausführungen sogar auf dem Tisch steht, auch noch kredenzen zu dürfen, weil wir haben 1,5 Stunden auf der Uhr.
Oh.
Wir wollen immer kürzer werden, Woche für Woche, und werden stattdessen
der Alarm
immer
kam
länger.
Nicht.
Bitte? Der labert.
Wo war der Alarm?
Der Alarm, ja, der Alarm. Da waren wir gerade erst warm geworden. Ne? Nicht mit Alarm. Den Alarm kann ich dir gleich noch geben, damit du in Stimmung kommst. Aber vielleicht, Moritz.
Da ist ja der Alarm, da brauchen wir ja Buntstifte.
Ja, dann machen wir mal auf.
Dann mach doch mal auf. Gerne. Also ich habe euch mitgebracht meine 3 letzten Bierkreationen. Das eine ist ist die Moritz-Bordsteinschwalbe als Red Ale. Entschuldigung. Moritz-Lockvogel als IPA.
Was war das erst? Die Bordsteinschwalbe?
Ein Red Ale, ja.
Achso, Red Ale. Red Ale, verstanden.
Es ist aber auch flüssiger als Red Ale.
Und ganz neu als mein Weihnachtsbier ist das Home Alone Chocolate Stout noch mit dabei. Ein Red Ale, klassisches Ale-Brauweise, also obergärig als Red, weil das eine rötliche Farbe kriegt aufgrund des Malzes, was man sich raussucht.
Achso, ich dachte Weihnachtsmann und so, aber...
Nee, das war ja das Home Alone, war ja mein Weihnachtsbier. Das war ja das Stout, weil ich kann Stout nur bei Kälte trinken, weil es mir sonst zu schwer ist.
Okay.
Und das letzte, das IPA, ist ein sehr hopfenbetontes, ja... Allee, sozusagen. was man dann nimmt, müsste das letzte sogar aus dem Sud sein, so ein gutes halbes Jahr alt. Können wir uns gerne durchprobieren. Ich öffne einfach mal die fange mit dem Red Ale an, weil ich das sehr gerne mag. Jetzt muss ich gerade hier rübergreifen und mache noch ein IPA auf.
Ich beschreibe mal gerade, das machen wir auch gerne, deine Etiketten, die du da hier gemacht hast. Da ist bei dem.
Bei der Bordsteinschwalbe nicht mehr gut.
Ist ein, was ist das, ein Hühnchen, was an der Laterne steht, an einer roten Laterne?
Ja, ja. Man muss dazu sagen, ich brauche mit meinem Bruder zusammen. Das,
und der ist in der Branche tätig?
Nee, nee.
Achso, ich dachte.
Also. Aber wir haben unsere Brauerei in Anführungsstrichen benannt nach dem einzigen Haustier, das wir jemals hatten. Und das war ein Wellensittich, der nicht fliegen konnte.
Achso, ja, gut.
Aufgrund von Inzucht. konnte der leider nicht fliegen und hat auch das falsche Geschlecht zugewiesen bekommen, weil der ist eigentlich ein Weibchen gewesen, aber hieß dann halt Moritz und dann irgendwann änderte sich ich habe das dann gelernt, das ist über dem Schnabel die Farbe, wenn es blau ist, ist ein Männchen. Irgendwann wurde das immer blasser. irgendwann war es dann weiß.
Das ist dann divers.
Wir waren sehr fortschrittlich damals. Ja. Und in den 90er Jahren.
Non-binär.
Transgender-Wellensittich.
Und der hieß halt Moritz, dieser Wellensittich. Und nachdem haben wir gedacht, benennen wir unsere Biermarke. Und deswegen ist unser Logo der Wellensittich, der in verschiedenen Farben und Formen auftritt auf unserem Label. Und ja, das habe ich euch mitgebracht. Das IPA hat jetzt schon
natürlich das Gushing haben. IPA probieren.
Muss ich ja fast meins jetzt aus dem Kühlschrank ziehen. Ne?
Ja, mach mal. Genau, dann, genau. Du siehst es quasi.
Dankeschön.
Ich bin mir auch mal neugierig.
Hallo?
Also, ich bin ja keine Experte, aber sowohl was die Farbe als auch den Geruch anbelangt, klingt das und riecht das wirklich wie ein großes, würde ich sagen. Ne? Also, das muss man erstmal so hinbekommen. Also, ich hätte jetzt immer gedacht, du machst das aber schon ein paar Jahre. Ne? Also, du hast dich da wahrscheinlich auch rangerobbt an eine gewisse Qualität.
Ich habe eigentlich gestartet wie der Palais Allee. Ich habe mit so einem Heimbrauset angefangen von 4 Litern. Hat tierisch Spaß gemacht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, 4 Liter sind ein bisschen wenig. Weil wenn ich nur 4 Liter braue, ich hätte es nicht mitgebracht, bin ich ehrlich. Die bleiben dann schön zu Hause und die trinke ich alleine. Haben wir irgendwann aufgerüstet und gesagt, wir müssen jetzt mehr machen. Und haben jetzt auf 20 Liter hochgerüstet, kaufen dann entsprechend unsere Malze auch in den Mengen ein. Und 20 Liter, da verwenden wir auch ein bisschen Zeit drauf auf dem Etikett und verschenkt das dann auch mal gerne an.
Und das Geile ist, du kannst immer noch 80 für Umme brauen, ne?
Ja.
Als guter Deutscher.
Da braucht dann der Cousin noch mit.
Ja, stimmt, ist ja so, mit deinem Bruder könnt ihr sogar 200 machen.
Ach, richtig, kann man sich genau. Das dann aufteilen, ja? Also ja, jede Person 100 Liter.
Das muss ja erstmal vorbeikommen, ne? Um das prüfen, aber ja.
Genau.
Also pro Person 100 und damit bist du sauber.
Ja, dann würde ich sagen.
Da bin ich ja richtig stolz, dass ich letztes Jahr meine Stecker-Solaranlage angemeldet habe. Offiziell.
Das ist ja wenigstens nicht wie bei Handpflanzen, dass sie dich am Stromverbrauch erkennen. Wohl sein. Habe ich gehört.
Prost. Auf den Moritz.
Auf den Moritz.
Lecker. Und du hast jetzt nicht das, weil das, ich finde, das schmeckt auch sehr fruchtig. Also wie kriegt man diese Fruchtigkeit da rein? Also sind da irgendwelche Früchte drin im IPA oder ist das einfach der
Hopfen?
Der Hopfen, also, der da aus.
Du hast einen, klassischerweise beim Brauen gibt es das Hopfenkochen als einen letzten Schritt. Da geht ungefähr eine Stunde. Man packt ganz am Anfang Hopfen rein, der Hopfen, wenn der lang genug durcherhitzt wird, bei 100 Grad passiert das tatsächlich, deswegen auch kochen, gibt er alles ab, sämtliche Bitterstoffe, Aromastoffe. Und ganz am Ende packt man dann nochmal einen Hopfen rein und der wird nur noch kurz mitgekocht, dann verliert er nur die Aromastoffe. Und wenn es dann abgefüllt wird und zum Gären weggepackt wird, packt man kurz vor Ende der Gärung nochmal einen Hopfen rein. Das ist dann das Hopfenstopfen oder Kaltverhopfung nennt sich das dann. Und das kommt dann auch nochmal rein und das kriegt dann nur noch die Aromahopfen raus. Und je nachdem, welchen Hopfen man sich aussucht, kommt dann diese Fruchtigkeit raus.
Hm. Also ich finde, es schmeckt also ganz überhaupt nicht bitter. Das
ist
ganz,
eben,
ja. Ganz also ich find's sehr lecker.
Wo kauft man eigentlich seinen Hopfen? Also fährt man da irgendwo zum Hofladen und nimmt dann eine Schale mit? Oder?
Wir kaufen es online. Es gibt mehrere Braubedarf-Seiten, wo man sich eindecken kann. Ich habe gesehen, auf meinem letzten Trip nach Hamburg, da gibt es tatsächlich einen Laden in der Hamburger City, wo man sich seinen Braubedarf kaufen kann. Das wird aber relativ viel. Also ich hätte jetzt nicht so viel Bock, mit 7 Kilo Malz auf dem Rücken in die Hamburger U-Bahn zu stiefeln und das dann nach Hause zu fahren. Deswegen kauft man das eher online ein. Ist alles handverpackt, abgemessen und abgewogen. Hopfen gibt es nur in den Größen 100 Gramm.
Ansonsten musst du nach Braunschweig fahren.
Oder Hopfen selber anbauen. Das ist eine schöne Pflanze, kannst du auch machen.
Wenn man sich jetzt die Frage stellt, warum jetzt so von den 10 meist getrunkenen deutschen Bieren man das Gefühl hat, jedes Pilz schmeckt irgendwie gleich, liegt es eben vor allem auch daran, dass sich so an der Weltproduktion im Grunde an 2, 3 Hopfensorten gehangen wird, ja. Die alle weltweit als Pellets vertrieben werden und leicht luftentzogen überall hingeschafft werden können und nicht zu Unrecht dann der Gedanke aufkommt, das gibt irgendwie keinen großen geschmacklichen Unterschied zwischen den großen Pilzbieren, nenne ich es jetzt mal. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass es weit über 100 Hopfensorten gibt, die man verwenden kann. Also ein ganz nettes Beispiel ist immer der Citra-Hopfen, der kommt aus Kalifornien, der tatsächlich ätherische Öle freisetzt. Da hat man das Gefühl im Bier, das ist irgendwie ein Radler oder sowas, weil es so zitronig schmeckt. Aber es kommt alles aus dem Hopfen. Und es gibt so viele Möglichkeiten der Kombination, dass man, um nochmal den Bogen zu schlagen, jetzt zum Reinheitsgebot, Marketing-Trick hin oder her und Zusätze, dass du allein durch das Spielen der Hopfensorten unendlich viele Bier-Stylings rauskriegen kannst, die einfach so unterschiedlich schmecken, mhm. weil du so viele Hopfensorten hast, die du grundsätzlich nutzen könntest. Und darauf greifen dann die Kleinstbrauereien zurück, weil die sagen, naja, wenn die einen Sud machen, wo dann irgendwie 500 Liter drin sind, dann machen wir das jetzt so. Da kippen wir alles Mögliche rein. Wenn es nichts wird, benutzen wir den nächsten. Ne? Mhm. Und da kommen dann aber halt teilweise ziemlich kongeniale Sachen raus.
Apropos, ich habe das jetzt gerade spontan gegoogelt, weil es gibt ja diese schöne Redewendung, da sind Hopfen und Malz verloren. Das kommt tatsächlich auch aus der Braukunst, wenn das halt nicht geklappt hat mit deinem Brauvorgang. Und dann ist es doch nur Grütze. Ja. Dann hast du eben den Hopfen und die Malz umsonst eingesetzt und ist verloren ohne das gewünschte Ergebnis. Finde ich immer solche Redewendungen. Ich sage ja seit längerem, wir müssten mal eine Redewendung-Sendung machen, weil ich die einfach geil finde. So das Handtuch werfen, Hopfen und Malz verloren und so weiter und so fort. Also hier kleiner Teaser an der Stelle.
Bierbrauen war übrigens Frauensache früher. Die haben das gemacht.
Steht auch in dieser Top-10-Liste tatsächlich. Ja, so, jetzt habe ich wieder weggeklickt.
Und so ziemlich aus allem, was die gefunden haben, aus Tannennadeln und aus sonst irgendwas, was die halt so gerade da hatten, haben sie es aufgekocht und daraus ein Bier gemacht. Ja,
ja. Muckefuck für Bier. Haben wir noch Zeit?
Ist es denn heute jetzt üblicherweise, dass die Braumeister eher männlich sind? Also ist das dann so oder... Ist das tatsächlich auch geschlechtsunabhängig, dass es auch Braumeisterinnen gibt und dass ich das keine, weil du ja sagst, ich stelle die Frage jetzt relativ neutral, weil ich habe schlicht und ergreifend keine Ahnung, weil du sagst, dass das früher eher so Frauensache war, also kommt das aus dieser Klosterkante, also dass das dann die Nonnen waren oder sowas, oder?
Nö, mittelalterlich ist das eher, die Männer waren ja arbeiten in irgendwelchen Handwerksbetrieben auf dem Feld, weiß der Geier was, und die Frauen haben zu Hause nebenbei dann auch noch Bier gekocht sozusagen.
Ah.
Und ganz spannend eigentlich, das war ja auch mit Wildhefen. Lange wusste man ja gar nicht, dass Hefe überhaupt was macht mit so einem Bier. Das hat nur gemerkt, wenn die Bäcker gebacken haben, ist das Bier besser geworden, weil einfach Hefe in der Luft war vom Brot.
Ach.
Und also ein Kram, ganz spannende Geschichten eigentlich über das Bier, aber eigentlich kommt das eher aus der Richtung, dass die Frauen zu Hause waren und da die Zeit in Anführungsstrichen hatten, dann noch das Bier zu machen, was die Männer nicht konnten.
Gefühlt ist es heute eine Männerdomäne, was eigentlich schade ist, weil es gibt hier in der Köln-Bonner Region die Brew Sisters, die ausgezeichnete Biere machen. Mein Trauzeuge, der in Berlin wohnt, hatte mir neulich ein Bier gegeben, das von der Schneeeule kam. Das ist auch eine Brauerin. Und das war ein Bier, das mit Ingwer und Chili versetzt war. Da musst du dich hinsetzen. Also das war qualitativ 1A.
Wo muss man sich da hinsetzen?
Auf einen Stuhl, der möglichst breit ist.
Ich hatte schon Angst.
Nee. Kein Stuhlgang, nur ein Stuhl.
Und also qualitativ alles spitze und so, aber das ist dann auch wieder eins der Biere, das schüttest du nicht in dich rein, weil dir sonst die Rübe wegbrennt im wahrsten Sinne. Da brauchst du eine Stunde für.
Ne? Ich finde ja mit dem jetzt mal unabhängig von dem Bier selbst, was ich ja also vor Jahren, wo ich es erstmal, also x Jahre, ist schon ein paar Jahre her jetzt, also schon, egal, auf jeden Fall schon länger. ist schon wirklich lange her, ist auch wirklich egal. Auf jeden Fall ist erstmal in Belgien gewesen bin und da gibt es ja ganz oft dann Biere auch in diesen 0,75 Liter Flaschen, also sprich in also wie so eine Sektflasche, sieht ja aus mit dem richtigen Korken
rum. Ja, wie sowas. Dieses leckere hier Ginger.
Ja, genau, aber das steht. Ist da dann nochmal, ich finde, allein durch diese Art der Darreichung, also ist das irgendwie nochmal, also ich habe ja sonst von früher, kenne ich ja immer noch diese klassische 0,5er Standardflasche irgendwie, die du dann so getrunken hast, das war jetzt irgendwie so aus der Kiste raus und alles ein bisschen sehr profan und da ging es dann mehr um, ja, trinken wir halt. Und das ist also quasi durch diese Sektflaschenformat ist das viel, viel besonderer irgendwie. Und das fand ich schon irgendwie, das finde ich, macht es dann, ohne jetzt den Inhalt selber qualitativ zu bewerten, allein die Art der Darreichung ist da schon besonders.
Ja, also, und es gibt ganz tolle, also Bier, das in Weinfässern gelagert wurde, ne, das ist ja vorhin schon mal angeklungen, und das sind wirklich einfach völlig neue Impressionen, die man von Bier einfach nicht erwarten würde. Und Bier hat jetzt speziell durch den Hopfen, aber auch durch die Malze an sich einfach so viele Geschmacksnuancen wie Wein. Also das ist wirklich ebenbürtig. Und das, was du daraus alles machen kannst und wie du es dann darreichst, ist es genau so, ne, ob du jetzt... Also du kannst Bierflaschen verkorken, du kannst Bierflaschen mit Wachs versiegeln, ne? Das gibt's alles. Ne? Und wenn das in einem Barrel-Aged-Verfahren dann gereift ist, wo du dann wirklich ein Rumfass hast oder sonst irgendwas, ne? Das ist schon sinnvoll, das zu tun und sich dann auch Zeit zu nehmen. Und dann kannst du auch ein Bordeaux-Glas nehmen, um dein Bier da rein zu
kippen. Das heißt, ja, das ist ja in Belgien auch so geil, dass die für jedes Bier ein eigenes Glas haben. Also wo du gerade sagst, das Bordeaux-Glas, ja. Also das liebe ich ja, wenn ich in Belgien bin, dann einfach das ganze Programm da zu haben. Vom Bierdeckel bis hin zu der Bierflasche, Bierglas, alles ist durchgestylt.
Das heißt, wenn wir jetzt seit 20, 30, 40 Jahren aus dem Sonderangebot das Bier trinken, ist letztendlich, da hätten wir auch den Wein aus dem Tetrapack nehmen können, oder?
Theoretisch ja.
Genau, und zwischendurch noch reinpinkeln in den Tetrapack. Ja. Also das ist, glaube ich, also es gibt da wirklich Unterschiede, das ist echt besonders.
Man verdirbt sich da ja selbst so ein bisschen auch, ne? Wenn man einmal angefangen hat, mit diesem Craft-Bier zu trinken, ist es ganz schwierig, jetzt so einen Radeberger zu trinken. Und wenn du das mal dann nimmst, oder wenn ich dann bei meinen Eltern bin und dann, ja, ich habe mal ein gutes Bier dann da gekauft und hat er heute seinen 10-Euro-Kasten raus, jetzt gemein gesagt, dann
da muss ich aber mal eine Lanze brechen für Radeberger, Bitburger und Co. Da habe ich nämlich einen Lifehack, wenn ihr unterwegs seid, vornehmlich mit der Bahn, das, was zum Survival-Kit gehört, ist Bier. Nehmt euch immer was zu trinken.
Das haben wir ja heute gelernt.
Ja, es kann immer was passieren und bei der Bahn passiert immer was. Und da ist das ein oder andere kalte Getränk. Ich habe schon neidische Blicke kassiert nach einer Durchsage. So, hier dauert es jetzt eine Dreiviertelstunde. Und ich so, kein Problem. Da haben schon einige Leute ziemlich entnervt geguckt. So, warum habe ich nicht dran gedacht?
Ja, was fürs DB-Marketing, dass man das zum Ticket dazu kriegt.
Zwei, drei Flaschen. Du musst sonst einfach an den Erste-Hilfe-Kasten im Zug ran.
Im Sommer haben die doch immer so literweise so Wasser-Tetra-Packs. Ja, vielleicht muss man da einfach mal ein paar Kästen Bier stattdessen reinstellen. Dann gibt es auch weniger Beschwerden, würde ich mal behaupten.
Direkt entspannter.
Ja. Genau. Und man muss sich auch nicht in die Schlange im Bordbistro stellen, wenn es denn offen hat.
Also ich wollte gerade noch mal unserem Gast ausdrücklich bestätigen, ich bin, wie gesagt, nicht der IPA-Experte. Wir trinken das hier sehr häufig, weil zwei mindestens aus der Runde sehr gerne IPA trinken. Und ich mag es auch, definitiv eine interessante Erweiterung des eigenen Biergeschmacks. Deins schmeckt mir aber ausgesprochen gut. Das ist wirklich sehr... rund irgendwie so, muss man wirklich sagen. Es ist sehr, sehr rund, sehr vollmundig gleichzeitig, ohne irgendwie extrem aufdringlich zu sein oder durch irgendwelche bitteren Abgänge oder sonst was oder überbetonte Frucht Geschmäcker da mich zu penetrieren, muss ich ehrlich sagen. Also würde ich auch so mir immer wieder bestellen.
Trotzdem wäre ich ja dankbar, wenn du die Hose anlässt.
Ach, zu spät.
Ja, deswegen sage ich es.
Vielleicht bei dir. Nee, ich finde es auch sehr lecker, muss ich sagen. Also Sonderlob.
Dankeschön. Man ist ja selber immer wieder überrascht, was denn da rauskommt. Man tut das ja, man braut das ja, packt das dann in die Flaschen rein und man hat eigentlich bis dahin schon 3 Monate sind vergangen, man hat keine Ahnung, was man da eigentlich gemacht hat und ist selber überrascht.
Ist diese Aber du Phase hast einen Plan, schwer, oder?
Ja, schon. Also ich hatte, wir hatten ja gerade diese Flasche, ist ja ein bisschen übergelaufen. Ich hatte auch schon mal einen Batch, der war nix. Der ist einfach, da war komplett gushing, da muss es irgendwie komplett schmutzig gewesen sein irgendwo. Man ist schon aufgeregt, was ist es denn jetzt geworden? Ah, ja. Es ist das geworden, was ich haben wollte auch am Ende. Als wir dieses Chocolate Stout hier gebraut haben, ist da jetzt wirklich Schokoladengeschmack drin oder ist er nicht drin? Weil das ist eine reine Malzgeschichte eigentlich gewesen. Da ist keine Schokolade reingeschmissen worden von uns. Man fragt sich das dann schon, ob das nachher so alles so rauskommt, wie man sich das denn vorgestellt
hat. Das ist ja immer so ein bisschen bei so Projekten, die dann ein paar Monate dauern, bis man dann, das ist ja schon irgendwie besonders.
So, weil du gerade gesagt hast, war ein bisschen Dreck drin und so, ne?
Ja.
Gleich nochmal ein kleiner, wir sind ja auch ein Verbraucherschutz-Podcast, aus meinem schlauen Buch hier.
Echt das, jetzt?
Ja, Workshop, Workshop
hier. Das ist völlig anders aufgestellt.
Gibt's eine Seite, wo es so ein bisschen darum geht, wie man das Bier eben auch kredenzt, beziehungsweise woran man erkennt in einer Kneipe, ob das ein gutes Bier ist, was sie da haben. Was glaubt ihr denn? Also ihr Experten erstmal, wenn ihr jetzt irgendwo in den Laden geht, worauf achtet ihr, wenn ihr ein Bier serviert bekommt, bevor ihr es getrunken habt, um zu beurteilen, ist das jetzt hier was Judes oder nicht so gut?
Sauberes Glas. Ja. Weil das Bier, was du bestellst, da bist du ja selber schuld im Zweifel, ne? Ja. Und aber wenn es absteht oder so, dann liegt es meistens an unsauberen Gläsern.
Das steht hier auch. Also es ist vor allem interessanterweise, man soll nicht auf die vollen Gläser achten, sondern auf die leeren Gläser. Wenn du auf die leeren Gläser achtest, wenn sie nämlich an den Innenseiten Schaumanhaftungen haben, wie so Spitzenborten, die zeugen davon, dass das Lokal gut geführt ist, wenn also diese Schaumablagerungen an der Seite sind. Denn Schaum haftet nur am Glas, wenn das Bier gut gebraut, gut eingeschenkt und das Glas sauber ist. Oder hier wird das auch beschrieben, du kannst das auch natürlich am vollen Glas sehen, wenn an der Seite von dem Glas so kleine Luftbläschen die ganze Zeit sind, dann zeugt das davon, dass das Glas nicht sauber ist. Dann sind da irgendwelche Fett- oder Spülmittelrückstände und da, da sammelt sich dann wahrscheinlich die Kohlensäure oder irgendwas, die perlt dann da hoch. Das soll aber eigentlich gar nicht sein. Das zeugt eigentlich davon, dass das Glas nicht sauber genug ist. Und was ich auch interessant fand, ist, dass der Typ hier empfiehlt, dass man ein frisches Bier immer in ein feuchtes Glas einschenken soll am besten. Also jetzt nicht in ein furztrockenes Glas, sondern in ein nochmal kurz ausgespültes Glas.
Und im Zweifel Staubreste zu entfernen, damit eben der Schaum nicht sofort in sich zusammenfällt.
Genau.
Ja, Zeit für den nächsten Kneipenbesuch, ne?
Definitiv.
Zeit für das von dir auch noch da, dein, würde ich jetzt auch nochmal reinschmecken quasi während der Sendung.
Gerne. Gerne. Also, wie gesagt, ich habe...
Das wird die längste Sendung aller Zeiten, aber das war irgendwie abzusehen.
Das ist aber auch das wichtigste Thema, oder? Also.
Sag mal, bist du damit einverstanden, dass ich den Alarm einfach nicht nach einer, sondern nach 2 Stunden mache? Das ist auch schon in 3 Minuten.
Das wäre ganz okay.
Okay.
Also es ist eine 0,3er-Flasche, das sollte gehen, wenn wir uns jetzt an englische Maßstäbe halten. Ja, genau, also... Das Bier heißt Lotte, wie schon gesagt, nach der Tochter meines Freundes, der mit mir das Bier gebraut hat, der mir auch mit dieses Set geschenkt hat. Und ich sag mal so, es ist trinkbar.
Okay. Naja,
was erwartet man von einem Brauset? Und es ist quasi der erste Aufguss, den man macht. Ne? Also,
da steht irgendwas von Error drauf. Was hat mir das,
ja,
das zu sagen?
Das ist man muss sich ja selbst einen Braunamen geben, wenn man sich bei dieser Untappd-App, wo wir sind hier, einen Namen geben muss als Brauerei. Und deswegen dachte ich mir, Trial But Error ist ganz nett als Name. Okay. Genau, also es ist ein belgisches Blondbier und man sieht es hier schon in der Flasche, es perlt angenehm hoch, ohne dass es überschäumt. Von daher ist es rein handwerklich was geworden und Es schmeckt auch nach Bier, es ist völlig in Ordnung, aber ich sage euch jetzt nicht, wie es zu schmecken hat, deswegen reiche ich mal rund.
Also Blondbier trinken wir hier tatsächlich auch gerne und ich bin auch ein großer Fan von den belgischen Blondbieren. Das, also ich kann sich wirklich sehen lassen, so vom Schaum und allem.
Ich habe mir sagen lassen, dass es jetzt nicht das einfachste Bier ist als Einsteiger. Deswegen bilde ich mir jetzt ein bisschen was drauf ein.
Ja, muss ich auch ein bisschen Ziele setzen.
Und spannend ist halt, ne, wenn man das zu Hause am Herd selber macht mit seiner, ja, also ich habe ja keine, also das ist so eine Ceranfläche, das auf Temperatur zu halten, so wie es sein soll, ne? Weil du musst dann irgendwie 2-3 Malzsorten 10 Minuten bei 70 Grad, 5 Minuten bei 85 Grad und dann nochmal 10 Minuten bei 90 Grad oder so. Das dann irgendwie so hinzukriegen, ist so ein bisschen die Kunst. Und auch dafür bin ich schon ganz stolz, dass es funktioniert hat.
Aber ich bin ja schon mal ganz froh, es ist trüb. Das heißt, du hast es nicht durch irgendeine Fischblase gejagt.
Selbstverständlich nicht.
Sehr gut.
Es ist ein veganes Bier.
Ja. Auch keine Katze mehr drin.
Nein.
Also der Geruch, ich habe es noch nicht getrunken, der Geruch ist deutlich, ich kann das gar nicht sagen, das ist fast wie Zitrone oder irgendwie so, ist ein bisschen
frischer auf jeden Fall.
Frischer, ja, als das IPA gerade. Ansonsten sind sich die äußerlich recht ähnlich, würde ich sogar sagen. Das IPA hatte ein bisschen mehr Schaum.
Hat in der Waschmaschine gebraut.
Was vielleicht auch gehen würde.
Das soll auch schon gemacht worden sein. Aber vielleicht nicht mit einer gebrauchten.
Also ich weiß, dass man irgendwie Hähnchenbrust in der Spülmaschine garen kann, weil es eine Stunde bei 70 Grad ist genau richtig, aber
also ich muss gestehen, ich finde es sehr süffig, aber es erinnert mich nicht an Blondbier. Vielleicht ist das aber einfach nur, weil du weniger Zucker reingemacht hast, als Leffe das macht oder so, aber
möchte ich nicht abschreiben.
Es ist wirklich süffig. Also man kann das jetzt gut trinken. Das so ein frisches Bier, schmeckt wirklich frisch.
Mich selbst erinnert es so ein bisschen an diese Bretthefen, die vor allem bei offener Vergärung so ein bisschen vorkommen. Eigentlich ist das nicht so ganz mein Fall, aber wenn andere sagen, dass es schmeckt.
Aber ich finde es geil, dass man das selber herstellen kann.
Was sind Bretthefe? Ich kenne Brad Pitt, aber.
Ja, der hat damit jetzt nichts zu tun. Also das ist auch nur eine Abkürzung für einen ziemlich komplizierter Hefenname, der dann, also den gibt es vor allem bei diesen Lämmigbieren, glaube ich. Mhm. Ne? Die vor allem daraus
herausstellen. Nächste Frage, Lämmigbiere?
Biere, die offen spontan vergoren werden. Das heißt, du hast es offen da und guckst im Grunde, was passiert durch die Hefen, die in der Luft sind.
Das ist dann wie im Mittelalter bei den Frauen.
Das ist, ja, das
neben
ist
in der Bäckerei. Schon.
In Belgien kriegst du
es die noch. Halt belgische Tradition. Persönliche Assoziation. Ich weiß nicht, ob das andere so finden. Ich meine, dafür musst du schon ein paar Biere irgendwie so getrunken haben, wo du sagst,
Ich unterbreche höchst ungern, aber bevor wir bis zur dritten vollen Stunde warten, gebe ich dem, sag mal, gerade seinen Alarm. Jetzt so nach tatsächlich 2 Stunden Podcast.
Das soll man auch seinen traditionellen 15-Minuten-Quickie raushängen.
Beef, ich glaube, du kannst dir solche Kommentare neuerdings nicht mehr leisten.
Ja, wirklich. In letzter Zeit bist du hier eine ganz schöne Labertasche geworden.
Ja, du bist hier Mr. Monolog geworden.
Mr. Monolog.
Nee.
Immer soll ich jetzt sitzen? Auch den Quickie raushauen oder wollt ihr noch irgendwie zu eurem Thema einen Abschlusssatz finden?
Unser Thema ist auch dein Thema, du Vogel, ne? Also nur mal so by the way, das ist Bier ist
euer
unser
Thema,
aller
das, was, Thema. Das, was ihr gerade vorgetragen hattet zum letzten Bier, das ist gemeint.
Ja, ich könnte noch eine Empfindung ergänzen. Ich habe jetzt gerade so einen Anflug von Marzipan gehabt. Marzipan. Vielleicht schmeckt mal, ob ihr das mitgehen könnt. Nee. Also ich hätte einen Anflug von Marzipan, Mandel.
Das ist das, was in der Luft liegt beim Bier.
Ich glaube auch.
Bittermandel.
In der Luft, sondern
Persipan. Mandel.
Wenn du jetzt blau anläufst,
schnell die Notfallbürste.
Gibt ja genug.
Papiere rein. Es gibt 15 Dosen.
Sind die 15 Dosen.
Genau. Das hast du jetzt auch nicht in Lübeck gebraut, ne?
Nee.
Um den Marzipan jetzt immer so richtig tot zu reiten.
Wobei, auf Marzipanbier warte ich eigentlich noch.
Ja. Ja, ich nicht, ehrlich gesagt. Also nein,
warte
ich drauf. Nein.
Doch. Doch, so nach der Bescherung, alles ist egal, die 15. Krawatte, jetzt ein Marzipanbier. Ja?
15. Krawatte, weil Krawattenbier machen, durch die Krawatte filtern. Das, oh ja.
Marzipan ist geil.
Aber was ich sagen möchte jetzt, oder jetzt, also jetzt, du kannst ja gar nicht mit einem Quickie da losquickelieren, aber ich...
Ja, ich komme in 10 Minuten wieder.
Bitte. Ja, sehr schön. Genau, ich fasse mich kurz. Also,
was?
Also,
Kasse dich furz, kenne ich.
Ich finde tatsächlich... diese Vielfalt an Bieren und diese sehr ganz unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und auch Herstellungsweisen ultra spannend. Also ich, wie gesagt, also das ist ja weit entfernt von diesem klassischen Pilz. Aha, traumhaft. Klassischen, das war das jetzt die Bonusrunde oder was? das finde ich schon extrem spannend und kann es nur auch jedem unserer Hörerinnen und Hörer, also die vielen tausend, aber tausend Leute, mögen Sie bitte da einfach mal wirklich sich da durch verschiedenste Versionen probieren. Es ist wirklich lecker und besonders.
Okay.
Recht hat er.
Genau.
Jetzt du. Komm, sag mal. Leg los, sonst okay. Redet er weiter.
Ja, ich nutze die Sekunde. Ja, es geht hier um die Kneipe The Alexandra Hotel im nordostenglischen Jarrow. So, dort hat irgendwann die Kneipenbesitzerin, die Pubbesitzerin, die heißt Jackie Gray, die hat den Laden irgendwann renoviert und, was ich so ein bisschen fies finde, den Teppich neu verlegt. Also ich bin ja nicht so ein Fan von Teppich in der Kneipe. Wir hatten das auch irgendwie jetzt letztens haben wir uns über Las Vegas unterhalten, dass die ganzen Casinos da auch überall Teppich haben. Das ist immer irgendwie so nicht so richtig hygienisch.
Ja, aber das ist ja, aber in England quasi gehört es ja zum guten Ton.
Ja, das kann sein.
Da du sollst ja nicht den Boden ablecken, also insofern.
Kein Experte. Jedenfalls durfte dann nach dieser Renovierung die Peggy, die bisher Stammgast war, und sich nie irgendwas zu Schulden hat kommen lassen, also nicht randaliert oder sonst was, die durfte dann nicht mehr in den Pub rein. So, also die musste draußen bleiben. Da stellt sich natürlich die Frage, wieso, was hat denn das für einen Hintergrund, dass da die Peggy plötzlich mal rein darf?
Peggy war irgendein Tier bestimmt.
Wie bitte?
Peggy war bestimmt irgendein Tier. War Peggy, bestimmt kein Peggy, Mensch.
Peggy ist ein Pferd. Peggy ist ein Pferd, die ist immer mit ihrem Besitzer mit in die Kneipe reingekommen, hat ein gepflegtes Glas Bier getrunken und eine Tüte Zwiebelchips gegessen und hat sich wirklich immer tadellos benommen. Der Besitzer sagt, das ist irgendwie so gekommen, die ist dem einfach hinterhergelaufen mal in die Kneipe rein. Und er sagt, niemand hat sie bemerkt. Jeder hat
sie halt einen Stammgast. So die Zähne, so ein typischer Engländer. So ein typischer Engländer.
Alle auch besoffen schon.
Und
bist du hässlich.
Und das ging Danke. Über Jahre so. Ja, das ging
Komm,
über Jahre so. Und jetzt nach der Renovierung darf Peggy halt nicht mehr mit rein. Das ist natürlich sehr traurig. Die Besitzerin sagt, sie musste da jetzt ein Machtwort sprechen. Und die wird jetzt vermisst natürlich von den
Ja, wie viel besoffene Engländer haben denn der Peggy so im Laufe des Abends die Zunge in den Hals geschoben?
Ist das irgendwie Hoffentlich war es der Hals.
Das ist definitiv eine berechtigte Frage. Wenn,
wenn du sagst, die wird vermisst.
Wo ist denn diese gut aussehende Frau? Mit dem Pferdeschwanz.
Mit der tollen Frisur. Dieser blonden also, Mähne.
Also die Besitzerin gibt zu, dass Peggy sogar sauberer sei als einige ihrer Gäste, aber sie musste es trotzdem so durchziehen. Und der Besitzer sagt den Leuten, wenn sie fragen, wo sie denn jetzt hin ist oder warum sie nicht mit dabei ist, sagt sie, die ist jetzt abstinent, die ist jetzt von ihrer Sucht befreit und deswegen muss die draußen bleiben.
Trocken.
Das ist das gleiche Volk, das gewarnt wird, das in Deutschland starkes Bier gibt.
Wird es nochmal absurder.
Was sagt eigentlich der oder die Diskriminierungsbeauftragte der Stadt? Ich finde das unmöglich.
Also hier könnte Peggy ja mit rein wahrscheinlich. Also in den meisten Kneipen gibt es ja. Also ich habe noch keine Kneipe gesehen, wo Teppich ausgerollt ist.
Ja, aber in England ist das, wie gesagt, die Pubs, die haben alle Teppich. Also ich bin ja früher ganz viel in Südengland unterwegs gewesen. Die haben Da kannst du ja auch immer so Familienzimmer buchen und dann frühstückst du da morgens
ja,
auch.
Ich kenne es ja auch, aber ich habe mich eigentlich noch nie ich habe mich schon immer gefragt, warum eigentlich?
Ja, warum? Achso, warum?
Wenn, wenn in einer Nacht 200 Pints von der Theke fallen, aus Versehen, ja, dann merkt das niemand.
Es klebt halt nicht so wie in einem deutschen Pub am nächsten Morgen.
Das ist doch viel gemütlicher.
Aber den deutschen Pub, den kannst du schön, schön durchkerchern, dann ist alles irgendwie wieder sauber. Als wenn du das mit einem Teppich machst, ist das irgendwie übel.
Ja, muss man mögen.
Das Public House, man soll ja auch gemütlich da sein, ne?
Also ja.
Da, Teppich, dafür brauche ich in der Regel ein Pferd, das neben mir mal
ja, genau.
Zwiebel Chips ist. Genau. Also.
Großartig. Ja. Haben wir denn jetzt alles zum Thema Bier gesagt? Vor allem, was euch wichtig erscheint. Also, wir haben so ein paar skurrile Sachen rausgehauen. Wir haben, glaube ich, sehr viel gelernt von euch. Eure eigenen Erzeugnisse probieren dürfen. Also, ganz herzlichen Dank dafür nochmal. Aber gibt es irgendwas, was ihr so als Braumeister oder Bierenthusiasten,
Biersommeliers,
ja, Bier-App-Benutzer unbedingt nochmal sagen wolltet?
Im Zweifel einfach mal probieren, über den eigenen Schatten springen. Es gibt wahnsinnig tolle Sorten, die jenseits der Fernsehwerbebiere sind.
Ich glaube auch, der Beef hat es angekündigt so ein bisschen. Bier ist unheimlich inklusiv, weil du findest für jeden Geschmack irgendwas dabei. Ob es die sind, die das Herbe mögen, das Bittere, das Süße, das Fruchtige, das Saure. Wir haben auch Sauerbiere, die haben wir jetzt heute natürlich nicht dabei gehabt. Es ist für jeden was dabei und man kann mit jeder bunten Gruppe, glaube ich, in der Craft-Beer-Ecke was finden, wo jeder auch was glücklich wird mit.
Ja.
Ja.
Also Bier ist was für die Open-Minded, ne?
Die Open-Minded, ja. Da würde ich sagen, machen wir jetzt aber auch wirklich mal Schluss. 2 Stunden 10.
Wir können ja jetzt schon eine Folge Bierpunkt 2.0 irgendwie ankündigen.
Um was zu machen?
Weiter über Bier zu reden.
Oder über... Smoke weed every day. Es ist ja, die Skala ist offen.
Es gibt übrigens auch Hanfbier.
Und das wäre jetzt der Cliffhanger.
Ist das Lauterbach?
Geht das hanffrei? Hopfen ist auch eine Pflanze, die aus der Ecke von Marihuana auch kommt.
Ja, sieht auch ja, dem sehr ähnlich
ist,
tatsächlich.
Alkohol ist ja genau genommen eine Droge. Ne? Also ich meine, da muss man auch schon ein bisschen...
Genau genommen.
Also, ja,
aber ganz genau.
Ja, genommen. Sehr genau genommen. Und ist ja tatsächlich gar nicht gesund eigentlich.
In Maßen schon.
Ja, kann aber auch leben.
In der Fastenzeit... Also in der Fastenzeit ist es gesund, habe ich heute gelernt, und auch lebensrettend.
Ich wollte aber die Laune nicht verderben, also, aber wenn man so mal googelt und dann von irgendwelchen Ärzten und sonstigen sagen, die halt, also auch das erste Bier ist schon nicht gesund. Also auch in Maßen, das ist auch eher eine, wie soll ich sagen, eine Marketinggeschichte wahrscheinlich von den Brauereien, aber also genau genommen ist Alkohol immer ungesund. Aber egal, es macht trotzdem Spaß.
Um uns das Leben nicht komplett zur Hölle zu machen, ist ein Glas am Tag in Ordnung.
Ah.
Es wäre deutlicher, ich bin ganz bei euch, man sollte es trotzdem beibehalten in Maßen, aber um es wirklich zu verstehen, was der Beef eigentlich sagen wollte, ist, statt Droge von Rauschgift zu sprechen. Da ist nämlich das Wort Gift mit drin und Alkohol ist toxisch, also es ist tatsächlich ein Gift.
So, jetzt habe ich keinen Bock mehr, Bi. Also,
das letzte Mal vom Sommer, das war
ja, ich. Ja, nee, genau, Sommer.
Ich habe mir nur unterstellt, ich wollte das sagen, aber das habe ich gar nicht gesagt. Deswegen.
So, wir hören jetzt auf. Bis demnächst wieder, wenn wir über gesunde Globuli sprechen und die Vorzüge von Joghurt und Milcherzeugnissen.
Aber nochmal vielen Dank an Palais Allee und Moritz.
Danke, ich spreche es mal Französisch aus, das passt.
Merci.
Drian.
Ja, ihr dürft jederzeit wiederkommen. Also Dankeschön. Ganz Dankeschön. Herzlichen Dank und kommt gut und sicher nach Hause.
Schönen Feierabend.
Bis bald.
Tschö.